Seid ihr Fans von Buffy?
Ja. Von der einen Musical-Folge.
Ich wollte es gerade sagen, die eine Musical ist auch dein Ding bestimmt.
Also habt ihr jetzt gehört, dass Sarah Michelle Gellar bei einem Remake wieder dabei ist und dass einfach Chloe Zhao mit Regie führen soll bei dieser, bei dieser neuen Sequel-Serie? Das ist so krass.
Und das alles ohne Joss Whedon.
Ja, das ist wirklich schade. Aber ich finde, ich habe irgendwie mega Bock, weil ich habe das Gefühl, Buffy so passt total in so eine momentane Ästhetik und Vampire sind ja auch zurück, seit Nosferatu. Seit Xenia drüber redet. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich auf Buffy. Und ich finde irgendwie, ich sehe dann schon die Pinterest-Boards vor mir, wo Leute das versuchen nachzuahmen, wie Buffy aussieht. Also so.
Blond.
Blond. Nein, aber so die Klamotten, die sie
hatte. Den 90s-Look.
Der 90s-Look.
Aber wie hieß denn nochmal der blonde Dude, der auch, hat er nicht einen Spin-off bekommen?
Meinst du Angel?
Ja, nee, noch einer. Nee, Angel war es doch. Es ist so lange her. Wann kommt denn das?
Ewige Liebesdrama. Das ist jetzt eine gute Frage. Es wurde angekündigt, dass es in der Produktion ist. Also ich denke mal, das wird
ein bisschen noch dauern. Aber ist es ein Sequel? Ist es ein Reboot?
Es ist ein Sequel. Okay. Eine Sequel-Serie. Ich vermute mal, Sarah Michelle Gellar wird jetzt auch nicht die Hauptrolle einnehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie so eine Cameo macht. Ja, das fände ich auch sehr cool, wenn es so eine neue Generation
Buffy im gibt. Bann der Gen Z.
Dann muss sie sich mit German Brain Rot auseinandersetzen.
Das stimmt.
Und alles Mögliche machen.
Schlimmer als Vampire auf jeden Fall und Dämonen.
Aber ja, ich finde, wenn man mal wieder depressiv ist oder sowas in den Wintermonaten, Buffy kommt, um uns zu retten.
Das stimmt.
Ich könnte sie gut gebrauchen.
Ja, ich kann sehr viel gut gebrauchen. Genauso wie Oscar-Nominierungen für Challengers und Hans Zimmer und alle möglichen, der voll hintergangen wurde. Ich finde es so crazy, dass Hans Zimmer einen Grammy jetzt gewonnen hat, aber einfach nicht nominiert ist für einen Oscar für die Filmmusik.
Ja, die Oscars dieses Jahr, das ist wirklich eine Shitshow, könnte man sagen. Diese ganze Sache mit Emilia Perez, das wird ja auch immer wilder, habe ich das Gefühl. Da kommt man gar nicht mehr mit den ganzen Neuigkeiten. Aber ich werde sie auf jeden Fall wieder gucken, ne? Du auch wahrscheinlich. Ja, was mit dir, Marius?
Nerv keinen Fall, ich schlafe lieber ohne Scheiße.
kann ich verstehen. Kann ich wirklich sehr
gut verstehen. Ich habe letztes Jahr MTV Music Awards geguckt.
Wow.
Und das war furchtbar.
Das ist so willkürlich.
Das ist Marius. So wirklich.
Wieso dachtest du so, ich gucke die Oscars nicht, aber die MTV Music Awards? Nee.
Für Taylor Swift?
Ja, für Taylor Swift. Ja.
Finde ich stark.
Ja.
Finde ich ein Commitment.
Sag es lauter.
Es war nicht viel Taylor Swift, so außer einmal Preis abholen. Es war so dick angekündigt und dann so, das war's? Also die waren wirklich scheiße.
Aber die Outfits waren stark.
Die Music Awards waren generell ein scheiß Event. Mhm. Ständig Werbung und sonst irgendwas. Also wenn die mal öffentlich-rechtlich, dann
wäre da keine Werbung, gehen. Leute. Ja.
Richtig.
Funk übernimmt bald die MTV
Funk Music Awards.
Bei uns gibt es übrigens auch keine Werbung in diesem Podcast. Obwohl wir über so viele krasse Sachen reden und Performances abliefern. Unter anderem reden wir über eine neue Hype-Serie in Deutschland. Mit einem Fragezeichen dahinter. Dann reden wir über verrückte Filmperlen vom Fantasy Filmfest, auf dem wir waren. Und was gibt's für Starts der Woche, Lenny?
Es gibt einen sehr, sehr twistreichen Thriller mit dem The Boys-Star Jack Quaid und Sophie Thatcher. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn wir über diesen Film reden werden. Ebenso reden wir über Angelina Jolies Award-Offensive, über ihren Film, der diese Woche startet, nämlich Maria.
Maria Callas.
Maria Callas, okay. Gut, Mariah Carey wäre es
auch. Mariah Carey. Boah, das will ich sehen. Die spielt Mariah Carey.
Das möchte ich nicht
sehen. Let's do it.
Aber dann müsste das schon im Dezember rauskommen.
Ja, dann müsste das halt schon im Dezember. Ja,
jetzt anfangen zu produzieren.
Nein, wobei, eigentlich kann sie jetzt schon kommen. Also, ich finde, Mariah Carey, die taut jetzt schon wieder auf.
Ich glaube, die ist gerade am Einfrieren.
Nein, die ist schon am Defrosten. Das beginnt schon im Januar. Das okay, ist wirklich, sie ist klar. So, sie steht in den Startlöchern, sie ist so, let's go.
Hol das Streisensalz raus.
Aber warum hat sie keine Osterversion von All I Want for Christmas Is You gemacht?
Gib ihr keine dummen Ideen.
Maybe macht sie es. Aber ja, alles, was wir für Ostern wollen, ist dieses Podcast-Intro, wer wir sind. Ja, bevor wir zu der aktuellen Hype-Serie kommen, die vielleicht so der große Netflix-Hit wird, wollen wir mal darüber reden, was Netflix eigentlich so für 2025 so alles geplant hat. Und das ist eine ordentliche Menge. Die haben nämlich letzte Woche so ihre kommenden Highlights angekündigt bei so einem großen Event, nämlich die Next on Netflix Show haben die veranstaltet. Und da haben die einfach mal alles gezeigt, was so an Projekten für 2025 so bereitsteht. Und da sind ein paar Schmankerl dabei, ein paar Lows, ich sag's auch, wie es ist, also auch überwiegend Lows. Und ich würde mal sagen, dass wir das Ganze mal so ein bisschen durchgehen. Also es wurden so erste Infos gedroppt, erste Bilder gezeigt und auch ganz, ganz viele Trailer veröffentlicht. Zum Beispiel haben wir erste Bilder zu Knives Out 3 bekommen. Wir haben erste Bilder zu Guillermo del Toro's Frankenstein bekommen und ganz, ganz viele Sequels, wie ich hier in dieser Liste sehe. Mhm. Es kommt Troll 2 zu diesem echt krassen Film, der eigentlich so auch ein richtig großer Netflix-Hit war und dass man da ein Sequel gebraucht hätte, das stand irgendwie nie im Raum. Oder auch Happy Gilmore 2, so einfach. Das ist so random. Das ist ganz, ganz krass, weil auf Netflix ist ja auch hier Beverly Hills Cop 4 ja auch erschienen. Also so, die machen so wirklich so ganz, ganz alte Hits nochmal neu auflegen und nochmal ein Sequel geben nach etlichen Jahren, wo niemand mehr nachfragt, aber sie ziehen das einfach durch. Aber habt ihr so auf dieser Liste irgendwas, worauf ihr euch so freut?
Ich muss sagen, ich bin interessiert in dieser Serie mit Robert De Niro, einfach nur, weil ich wissen will, ob es eine gute Robert De Niro-Serie ist oder ob es sowas Dirty Grandpa-mäßiges
ist. Das wäre ganz, ganz furchtbar. Dirty Grandpa als Serie.
Nee, ja. das ist tatsächlich so eine Polit-Serie. Also es ist wirklich so Zero Day heißt das Ganze. Dirty Polit.
Nicht Day Zero, also geht es um 9/11 oder?
Das Ground weiß ich Zero tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe nur so einen ersten Clip gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Robert De Niro, vielleicht als Joe Biden. Wir sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Habt ihr es mitbekommen? Joe Biden hat jetzt einen Talent-Vertrag irgendwie von der Los Angeles Talent Agency irgendwie so unterschrieben. Wirklich? Und ich frage mich so, was? Will Joe Biden auf seinen letzten Tagen irgendwie nochmal so ein bisschen.
Oha, will er so Actor Ronald werden? Reagan, aber dann reverse, dass er so ein Schauspielstar wird jetzt.
Das wäre so krass. Oder turns out. Er spielt sich selber. Das ist so eigenen Biopic.
Oder ist so, turns out, die letzten 4 Jahre, die waren geschauspielt. Das wäre auch crazy.
Das wäre auch crazy. Das würde einiges erklären, aber ich finde, ich freue mich natürlich mit Abstand am meisten auf Guillermo del Toro's Frankenstein. Also ich habe dieses Foto gesehen von Oscar Isaac als Victor Frankenstein und es hat viel mit mir gemacht, positiv. Und Jacob Elordi spielt ja auch das Monster. Das finde ich, kann auch interessant werden. Ich bin gespannt, wie das so von der Ästhetik her wird.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ich finde alles von der Reihe jetzt eher so semi- außer Frankenstein.
Ja.
Ich habe alles nichts davon für mich persönlich gebraucht. Troll 2. Ich hätte lieber Trollhunter 2 vielleicht, weil der ist cooler als Troll. Squid Game. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht bei Staffel 2 weitergekommen. Ich habe angefangen und war so, ich habe irgendwie keine Lust. Ich weiß nicht. Der war bei mir irgendwie so, der Esprit hat mir gefehlt.
Ich finde es auch krass, dass sie einfach so irre lange jetzt für Staffel 2 gebraucht haben, Staffel 3 einfach wirklich so direkt hinterher nochmal
nachgeschoben. Aber es ist ja, weil die zweite Staffel ja auch so auf einem Cliffhanger endet und eigentlich ist die dritte Staffel ja 2.2.
Okay. Also. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hast du Staffel 2 eigentlich geguckt?
Ich habe angefangen auch und bin nicht fertig geworden, aber ich habe es noch vor, weil mir wurde auch gesagt, dass es dann lohnt, es eigentlich zu Ende zu schauen, wenn die dritte Staffel draußen ist, damit man das dann auch die Story vervollständigt.
Mit so einem Rutsch wahrscheinlich auch gucken
kann. So. Also das ist anscheinend sinnvoll, aber ja, Alper und Jonas fanden die ja gar nicht so schlecht. Deswegen. Ja,
aber auch diesen Cliffhanger, glaube ich, so fanden die so echt ätzend. Aber ist ja auch nicht mehr so lang, die kommt ja im Sommer raus, deswegen glaube ich, muss man da jetzt auch nicht mehr so lange warten. Ich meine, Stranger Things Staffel 5 ist natürlich auch noch groß mit dabei und ich finde es auch immer so interessant, dass Netflix so immer noch wirklich so ihre Award-Projekte hervorschiebt, wie zum Beispiel, die machen den Film Jay Kelly, das ist der neue Noah Baumbach-Film und der hat ja auch so wirklich diesen Netflix-Vertrag, in dem er so aktuell drinsteckt, der hat ja auch echt gute Filme gemacht, Marriage Story hat er richtig gemacht und dann aber auch das Weiße Rauschen, was ja eher so nicht so
okay war,
ja. Ich weiß es nicht, es sieht halt alles wieder so ein bisschen nach sehr viel billigem, wir kramen einfach irgendwelche SchauspielerInnen so zusammen aus, wie zum Beispiel The Electric State, was hier dieser Millie Bobby Brown Film wird, in dem auch Chris Pratt mitspielt.
Die hat so einen Exklusivvertrag mit Netflix, oder?
Ja, weil spielt ja nur Netflix-Filme. Damsel war ja auch schon so ein Ding, wo sie dann auch so eine prominente Rolle hatte, der auch nicht gut war. Ich finde auch, das ist schwierig für ihre Karriere, weil ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt gerade seit Stranger Things ja nicht mehr so viel Projekte hatte, wo man sie sehr gelobt hat zum Beispiel oder herausgestellt hat für ihr Schauspiel. Ich finde es so ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, alle sind Millie Bobby Brown Fans, aber ich fand sie damals in Stranger Things wirklich krass.
Ich auch.
Ja, und Okay. Naja, verschenktes Potenzial, könnte man also sagen.
Furchtbar in den Godzilla, im Godzilla-Film.
Ja, das meine ich halt. Also ja. Ich glaube, ich habe das Gefühl, sie wird nicht mehr so positiv behaftet gerade. Und ich finde auch, es liegt ja auch an der Wahl an Produktion. Also das kann man ja auch mal sagen. Es gehört ja nicht nur immer nur Schauspieltalent dazu, sondern auch, ob man Händchen hat vielleicht für prestigeträchtige...
ob man ein schlechtes Management hat.
Und
da schreibt der Netflix, oder?
Da kommen sie nicht mehr raus,
Godzilla, wenn sie 50 wird groß, ist, der wird einen Oscar gewinnen. So. Das wäre crazy, wenn sie wirklich so einfach für den Rest ihres Lebens wirklich nur noch Netflix-Sachen machen würde.
Ey, ist auch vielleicht okay, das gibt bestimmt gut Geld.
Voll, also ich glaube auch. Das hört sich an wie so eine ganz, so eine Black Mirror-Folge, dass Netflix sich so Kinderstars ranzüchtet in einem Labor und ihr Leben lang Filme drehen müssen für Netflix und sonst nichts machen.
Das ist wirklich schlimm, aber ich glaube auch, es gibt schlimmere Arten, Geld zu verdienen. Also
zum Netflix-Film.
Wie zum Beispiel hier zu arbeiten. Genau. Spaß. Ja, Lenny, was hast du denn noch? Was springt dir da ins Auge? Vielleicht Knives Out 3?
Knives Out 3 ist, glaube ich, mein ganz großes Highlight. Es gab da auch wirklich so, ich weiß nicht, wie ich zu der Frisur von Daniel Craig stehen soll.
Der Bart? Ich finde den schon.
Aber er hatte so längere Haare so da drin. Er
kann alles
tragen. Das stimmt. Aber ich bin trotzdem so dass, wenn das Einzige ist, was mich daran aufregt, dann, ich glaube, dann steht das eigentlich schon unter einem guten Stern.
Apropos Challengers, ich freue mich auf Josh O'Connor.
Freue mich auch.
Der wird ja eine tragende Rolle spielen. Und ich mag auch, dass Knives Out 3 jetzt da vielleicht in diese Institution Kirche mal rangeht, sich ranwagt, weil ich habe jetzt letztens noch Glass Onion nachgeholt. Ich hatte den damals verpasst und ich fand es voll spannend, weil dieser Film so krass gealtert ist, weil er ja innerhalb der Corona-Krise entstanden ist und da tragen Leute noch Masken und da geht es dann auch um diese großen Tech-Milliardäre und
die sind immer noch angesagt.
Social Distancing, ja, leider wieder. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass heute sich man das gar nicht mehr so doll angucken kann, so gut, weil man sich direkt erinnert fühlt an so eine Zeit, wo man ja nicht so gut rausgehen konnte.
Aber irgendwann so in 10 Jahren kommt sie die Retro-Corona-Welle, also nicht die Virenwelle, sondern so, wisst ihr noch, der geile Trend, ey, das Masken anziehen.
Ja, aber
dann ist es wieder eher dann
so. Fashion Week einfach so Masken mit Glitzerstein.
Genau, an dem Zeitpunkt, als man noch diese Baumwollmasken getragen hat und dann so, oh, jetzt war eine geile Sammlung an hübschen Masken. Genau, jetzt,
die ganzen Etsy-Leute, die dann, weiß ich nicht, ihre Masken einfach verkaufen wollen und auch so einfach nett gestrickt haben, die dann aber letztendlich irgendwie gestrickt. Nicht. Ja,
also das war so die Hochphase geregelt, von lieben Omis, genäht, die dann in deinem Bekanntenkreis so waren, ich habe hier noch ein paar Stoffreste.
Ja, genau. Ja. So, weißt du, die hatten einfach so gute Vibes, wir haben so wirklich so die Zeit für sich genutzt, eigentlich und für andere, aber letztendlich konntest du die dann ja auch nicht mehr verwenden und aber du konntest die dann über deine medizinische Maske tragen, das, naja, aber ja, das ist, weiß ich auch nicht, ob das so ein Vibe war.
Nee.
Aber ja, deswegen, ich finde auch hier, was ich bei Glass Onion auch so krass finde, ich meine, er spielt ja auch Among Us in der Badewanne, so, also es ist wirklich so wie pandemiemäßig willst du sein als Film und er ist so, ja.
Ja, das ist so diese Mikrotrends, die ja dann sehr schnell wieder weg vom Fenster sind. Ich finde, das ist ja so ein modernes Phänomen und deswegen glaube ich auch, dass so Filme nie so doll am Zahn der Zeit sein sollten, wenn sie sich lange bewähren wollen, auch was die Atmosphäre angeht. Weil ich finde, klar, das kann so natürlich ein paar Jahren wieder in sein und dann guckt man das aus Nostalgiegründen oder sowas, obwohl ich das auch ein bisschen schwierig finde bei einer Pandemie. Weil das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Schönes, sollte man jetzt nicht so einen Vibe irgendwie runterbrechen. Ja.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch an, was du draus machst. Es gab ja auch einige Filme, die quasi so diese Situation aufgefasst haben. Wir reden alle nur noch über irgendwelche Online-Kommunikationstools und haben daraus ja auch irgendwelche Storys gestrickt, dass du halt quasi nur noch so Webcam-Filme hast.
Ja, so Anon-User.
Ja, das gab es ja auch schon vor.
Ja, aber das ist ja so aus der Not heraus geboren. Und ich glaube, wenn du da ein gutes Konzept hast, funktioniert das auch noch Jahre später. Nee, wie du sagst, das gab es ja auch davor und wird es auch danach geben. Aber der Look, glaube ich, diese Ästhetik mit Masken und Social Distancing, ich glaube, da sind wir hoffentlich jetzt erstmal weg von im realen Leben, dann wirkt es tatsächlich ein bisschen befremdlich.
Mhm. Ja.
Und halt auch so diese Internet-Popkultur-Trends, finde ich, die dann, also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Gag hast, der irgendwie über Tiger King geht, so da wird niemand mehr drüber lachen. Und das meine ich damit, dass das da gut ist vielleicht, wenn man da so einen gewissen Abstand noch zu hat.
Total.
Aber
deswegen finde ich auch hier das Comedy-Special Bob Burnham Inside finde ich auch so stark, weil es sich natürlich auch mit der Pandemie beschäftigt, aber darüber hinausgehend auch so mit Depressionen und wirklich so alltäglichen Sachen, die auch außerhalb dieses Kontextes perfekt funktionieren. Und deswegen ist es so zeitlos, obwohl es genau zu dieser Zeit, für diese Zeit entstanden ist.
Ja, das ist diese Endzeitstimmung, die ja dann doch auch immer noch prominent
ist. Egal, ob man
Pandemie wird oder nicht.
Leider schon, ja.
Irgendwie schaffen wir es nicht die ganze Zeit so übelst die negativen Sachen hier einfließen zu lassen. Leute, uns geht's gut.
Uns geht's gut. Mhm. Es ist, wir haben den Januar überstanden. Der Februar fühlt sich auch noch an wie Januar.
Aber Karneval okay. kann kommen.
Karneval kann kommen. Und es können die nächsten deutschen Netflix-Produktionen kommen, denn da gibt es auch echt einige von. Denn Netflix hat so eine krasse deutsche Produktionsoffensive gestartet. Es kommt nämlich zum Beispiel zu meinem Erstaunen How to Sell Drugs Online Fast Staffel 4 raus. Ich muss sagen, ich fand Staffel 3 schon nicht mehr so gut. Und ich frage mich echt, wie sie das jetzt mal zu Ende bringen sollen.
Ja, die Serie hatte ihren Glanz verloren. Voll. Deswegen frage ich mich, ob sie das in der vierten Staffel wiederkriegt. Bei Stranger Things hat das ja auch geklappt. Also ich würde das gar nicht so unbedingt verneinen, dass es nicht möglich ist. Dass es möglich ist, verneinen. Aber ich habe den Trailer schon gesehen und fand wieder, das hat mich wieder ein bisschen bekommen. Weil ich dachte, das ist so frisch und energetisch geschnitten.
Ja. Man kann ja auch fast froh sein, dass Netflix-Serien anscheinend nicht so schnell absägt teilweise. Mhm. Weil manchmal hast du ja, oh, wir haben eine Staffel, ja, es lief jetzt irgendwie nach unseren Ermessen nicht so gut, weg damit. Und dann stehst du mit einem Cliffhanger da.
Aber eigentlich machen die das ja andauernd. Ja. Deswegen wundere ich mich, dass sie das bei...
So genau, bei der dann...
Ja, die hat ja genug...
Die hätte ja auch schon beendet sein können.
Eigentlich. Ja, die war noch populär genug.
Ja, vor allem, weil Staffel 3 auch eigentlich ein Ende hat, wo man sagen könnte, okay, das ist das Ende der gesamten Serie. Aber naja, wir können uns aber auch über Dokumentationen über Promis freuen. Es wird nämlich eine Dokumentation namens Shireen geben, die sich um Shireen David dreht und Poldi, die sich um also Lukas Podolski dreht.
Kapitalismus zweimal als krasse.
Ich liebe auch, dass die wirklich ähnliche Namen. Also, so, man redet nicht drum herum. Ist so, du kriegst, was du bestellt hast.
Total, aber ich frage mich dann, ob Poldi dann auch schön immer seinen Döner dann mitnehmen.
Also sein Eiscreme-Döner. Nichts gegen Poldi, er ist ein Kölner.
Er ist ein kölsches Urgestein. Aber ich frage mich halt wirklich, worum soll es dir gehen? Was geht bei dem im Leben ab?
Also, ich sitze die ganze Zeit in seinem Kranhaus, in der Kranhauswohnung und guckt raus. So. Und so schöne Ausblicke.
Ich bin zum Beispiel bei Carlos Hills, wie heißt jetzt nochmal die Netflix-Serie? Carlos und Carlitz. da habe ich mir gedacht, das ergibt Sinn, daraus eine Netflix-Reality-Show zu machen, weil die sind ja auch ein bisschen Hollywood, die sind so ein bisschen Glanz und Glamour.
Unsere Stars in Hollywood.
Die Heidi und der Tom, die waren ja auch bei den Grammys jetzt nächste Woche.
Die Heidi hat den Benson Bone ausgezogen.
Ja, und bei Poldi frage ich mich da auch.
Ist ja wirklich so.
Aber ich würde vielleicht sogar reingucken. Ja, ein bisschen Kölner Repräsentation.
Ich bin mal gespannt.
Also die geht ja ums Gefühl in der Serie.
Ich weiß gar nicht, was es war. So ein Interviewformat mit Poldi mal gesehen. Jetzt kommen wir beim Fußballwissen. Bei einem polnischen Verein, glaube ich, dann wieder gespielt. Und dann haben die den da irgendwie da im Stadion hat er so gezeigt. Und es war eher so: Ja, er ist jetzt nicht so die Überkamerapräsenz. So. Also es ist ein bisschen dröge, was dann ein bisschen rüberkommt. Ich hoffe, das pimpen sie vielleicht ein bisschen auf, also ein bisschen unterhaltsam.
Ganz vielen Schnitten.
Es ist ja so.
Einfach ein Double.
Also wo steckt die Story? Also ich weiß jetzt nicht so viel, aber steckt da irgendwie Drama dahinter? Also wird das irgendwo, wird das spannend, außer so von wegen.
Ja, wo ist das?
Der Poldi halt.
Ja, aber.
Der Lulu.
Break, kurze Pause. Ja. Ich muss kurz lachen.
Der Lulu.
Gedacht wird in dem Podcast nicht.
Nee.
Der Lulu.
Die heißt einfach De Lulu.
Das wäre super. De Lulu. Das schneiden wir nicht raus. Das bleibt schön drin. Das ist alles schön drin. De Lulu, ja.
Das ist einfach auch so gut. Okay.
Aber heißt du dann Lulu Popo?
Also, der Lulu-Popo.
Okay, gut. es wird diese Serien geben und auch Reality-TV-Shows werden in deutschen Varianten umgesetzt. Too Hot to Handle Staffel 2 wird kommen. Love is Blind Staffel 2, die ja eigentlich gerade schon frisch gestartet ist. Also das ist erfolgreich, genauso wie Kaudes und Kaudes, was du eben schon erwähnt hast. Da wird es auch eine zweite Staffel von geben, wo ich auch mich sehr drüber freuen werde, weil ich will wissen, wie es da weitergeht mit der Beziehung von Bill.
Ja. Aber das Ganze wird seinen Preis haben, denn soweit ich gestern mitbekommen habe, wird Netflix ja auch die Preise erhöhen. Also in den USA steigt es und das hat ja in der Vergangenheit bedeutet, bei uns dann auch.
Ja.
Aber das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen.
Das heißt, so, mehr bezahlen.
Diese ganzen Produktionen
klingen jetzt nicht
so. Mich überzeugen die persönlich jetzt nicht so. Ich will jetzt aber auch niemanden, wer sich mega auf Wednesday Staffel 2 freut, will ich dem das nicht nehmen. Aber ich finde jetzt außer Stranger Things und Guillermo del Toro's Frankenstein, wenn ich jetzt nicht meinem Hauptberuf Serien und Filme wäre, weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht mal mein Netflix-Abo kündigen würde.
Ja. Sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich finde es auch sehr nischig. Also wenn du jetzt irgendwie Fan von irgendeiner Produktion bist, dann freust du dich natürlich. Also keine Ahnung, es kommt ja auch Cobra keines. Das ist ja das bei uns ja, nicht so präsent, aber es hat, glaube ich, eine riesen Fanbase. Ja, total. Das war, und das ist ja cool für die Leute dann. Aber es ist halt so, ich glaube, wenn man jetzt der Cobra Kai Staffel 6 guckt, sagt er nicht, oh geil, und Squid Game und Jake Kelly und Rip und Happy Gilmore 2. Geil, geil, geil. Mhm. Sondern dann das. Und ja,
sehr, sehr. Ja, man nimmt es einfach mit und vor allem, es sind ja auch wirklich noch nicht so alle Projekte angeteased. Also oftmals ist es ja so, dass dann sich in den Jahren dann immer noch jeweils so eigene Hits ergeben, so die dann plötzlich erscheinen oder so.
Ich traue dem Braten noch nicht so ganz genau. Das ist schon ein paar Jahre her, als Netflix quasi so angefangen hat mit diesen krassen Produktionen. Und da weiß ich noch, dass wir hier im Podcast saßen und so, geil, da hieß es irgendwie, Netflix investiert mehrere Millionen in Eigenproduktionen. Das war so nach Stranger Things Staffel 1. So, oh mein Gott, wie geil wird das denn? Und wir wissen, dass die letzten Netflix, dass Netflix zum Grabbeltisch der Filmwelt geworden ist. Und deswegen, ja, mal sehen. Hm. Ist vielleicht auch ein bisschen too much alles. Also ich finde auch Squid Game hätte auch eine Staffel komplett ausgereicht, weil alles, was danach gekommen ist, waren ja auch diese richtige Show, also wo Leute einfach das Konzept von Squid Game, so die Kritik nicht verstanden haben, gesagt haben, geil, lass echt machen. So, ja.
Ja, das ist dann ja auch so, finde ich, diese Konsumlogik oder Content-Logik, also einfach nicht was zu veröffentlichen, was ein Kunstwerk, ein abgeschlossenes Kunstwerk ist, sondern immer einen nochmal dranhalten, dass man noch eine Staffel mehr guckt, dass man noch ein weiteres Jahr das Abo erneuert, dass man nicht irgendwie mal überlegt, okay, welche Serie will ich eigentlich komplett vollständig mal sehen. Und ich finde, das ist ja dann auch leider bei diesen Endlos-Projekten, die nie ein gutes Schlusswort finden, der Fall.
Finde ich auch.
Ja, sehe ich das kritisch.
Voll, aber ich muss auch sagen, eigentlich, also wir kritisieren so häufig Netflix, ich muss sagen, Prime Video steht dem echt im Nichts nach. Also die veröffentlicht auch wirklich so viele Produktionen, die auch wirklich hundsmiserabel sind. Ich habe letztens so, ihr seid herzlich eingeladen mit Will Ferrell und Reese Witherspoon gesehen und der ist echt nicht gut. Und die hauen halt wirklich so viele belanglose Comedies raus mit echt hochkarätigen Stars und die sind wirklich, wirklich schlecht. Und davon hauen die wirklich auch wöchentlich einen raus. Also das geht irgendwie unter in diesem ganzen Netflix-Chaos auch nochmal so ein bisschen. Ich habe auch ein Gefühl, dass die bei Prime Video echt so unterm Radar fliegen. Ja. Und da redet aber leider niemand drüber, aber man muss echt das auch kritisieren.
Ja. Ich glaube aber, weil keine Erwartungen an Amazon Prime hat. Das Einzige, was sie hatten, ist so, geil, die Fallout-Serie, das war so,
und dann halt
wieso ist das gut geworden? Und The Boys und so, also das ist so, ja, wir wissen sowieso, dass es irgendwie nicht so cool wird. Ah ja, cool, zwei coole Serien jetzt mal so Rundumschlag. Glück gehabt. Bei Netflix ist so, da ist, glaube ich, immer noch so, schwingt so die Hoffnung mit und immer so, ja geil, Stranger Things, das war schon cool. Bitte macht weiter und macht mehr davon, weil es ja schon ein Riesen-Impact war auch. Und ich glaube, die hatten einfach mehr Peaks, also auch zur Corona-Zeit Tiger King, so Surprise, Squid Game, Surprise. Das ist immer so die Hoffnung, da kann da was kommen. Sie könnten es theoretisch, aber es passiert nicht. Und Prime ist einfach so, ich hab's auch einfach. Und ja, cool,
denen tut's ja nicht weh, wenn sie das Geld einfach raushauen. Ja. So.
Also ich glaube, die einzige Plattform, wo ich noch sagen würde, ist halt Apple TV.
Ich würde auch sagen, weil Apple TV und halt Wow. Ein paar
coole Sachen. Ja, aber Wow ist ja auch einfach nur HBO.
Eben, aber Lizenz. Das jetzt so aus Nutzersicht, ja, würde ich sagen, klar. Da kann man halt für das Geld, was man investiert, wirklich qualitative Serien regelmäßig, die im regelmäßigen Abstand auch veröffentlicht werden, konsumieren.
Und im Archiv sind halt noch ein paar gute Sachen, wo man sagen kann, hey, das gucke ich.
Total. Ja, also allein für so True Detective oder Game of Thrones lohnt sich ja schon immer ein Wow-Abo.
Ja.
Aber ich will jetzt auch keine Werbung machen.
Aber ich habe auch so ein Gefühl, dass Apple TV Plus sich auch so langsam so in die Richtung bewegt. Mhm. So, also die starten alle Formate starten halt wirklich, also alle Streaming-Anbieter starten irgendwie auch mit so einem gewissen Niveau. Ja. Und dann merken sie, okay, gut, wir müssen mehr produzieren, um Leute auch am Ball zu halten. Und dann hauen sie halt dann eben Filme nur mit Stars raus, die dann aber wirklich nicht gut sind. Also ich habe letztes Jahr da auch The Instigators mit Matt Damon und Casey Affleck gesehen. Also wirklich auch so Filme, wo du dir, oder auch Wolves hier mit George Clooney und Brad Pitt. Also wirklich so mit Stars besetzte Filme, die aber wirklich mittelmäßig höchstens sind.
Ich sehe das meistens schon auf dieser Startseite von Netflix oder so, wenn da irgendein Film mit so Chris Hemsworth oder Ryan Reynolds oder sowas ist, wo du mich schon so, nee, wenn du einen gesehen hast, hast du alle gesehen. Ja, ich habe gar keinen Bock, da drauf zu klicken.
Und wenn du halt davon vorher noch nichts gehört hast, kannst du auch schon so, Ramsch mit Stars. Und dann ist ja auch kein Wunder, irgendwie, die müssen ja auch bezahlt werden. Also ob jetzt so ein Brad Pitt hängt und sagt, ja, mache ich für Low Budget, klar, kein Problem. Ja, kein Wunder, dass das scheiß Abo immer teurer wird bei allen. Also es ist ja nicht nur Netflix, alle werden ja teurer.
Und ich finde dann, ich weiß, es ist jetzt auch gar nicht so eine belegte Tatsache, es ist jetzt mega anekdotische Evidenz, aber bei mir ist das immer so, wenn ich dann einen Film zum Beispiel gucken will und ich habe arsch viele Streaming-Anbieter und dann will ich irgendwie, jetzt letztens wollte ich halt so 28 Days Later gucken.
Nein.
Und den findest du halt nirgendwo. Also jetzt ist er zum Streaming, kannst du den kaufen, aber dann ist er halt auch richtig teuer. Also dann kostet das schon mal so 8,99 € oder sowas, dir so einen Film zu kaufen.
Das ist aber auch ein Extrembeispiel rausgesucht, weil den gibt es auch nicht auf Blu-ray und sowas. Also das war halt so der Film.
Den gab es auf Blu-ray, auf DVD, braucht, also konntest du...
Aber kriegst du, glaube ich, nicht mehr. Also es war so, jetzt, bevor das passiert ist, vor 2 Wochen oder sowas, die Chance, 28 Days Later zu gucken, war sehr gering.
Ja, es war
so... Ich meine, auch Blu-ray war schwierig.
Bis Dezember gab es so eine Art Rechtestreit.
Mhm. Ja,
genau. Und das wurde jetzt anscheinend, ich weiß nicht mehr, irgendwer, Sony oder wer auch immer, hat sich da durchgesetzt. Und jetzt gibt's den zu kaufen und zu leihen auf den Prime, Apple TV und so weiter. Und den gibt's dann aber nirgendwo in einem Abo-Modell zum Beispiel. Also es ist jetzt ein Extrembeispiel, aber habe ich das häufiger auch bei anderen Filmen, die ich dann unbedingt den gucken will. Der war dann vor einem Monat bei Prime im Abo. Und wenn ich den dann gucken will, ist er nicht mehr
da. Es ist immer dieser blöde Zufall. Du hast eigentlich Bock auf den oder das und ist natürlich, dann guckst du bei einer Seite nach, okay, wer hat es im Angebot gerade oder wo ist es drin? Nirgendwo in der Flatrate drin, so, ja. Ich habe Twin Peaks vor ein paar Wochen nochmal angefangen, Rerun Nummer 1000. Ja, musste halt Paramount Plus bei Amazon dazu buchen, sonst kriegst du es halt nicht geguckt. Vorher war es halt irgendwann mal bei Amazon Prime drin.
Eben, oder diese Arthouse-Channel oder
so. Diese Channels regen mich so auf. Ja. Und dann vergisst du dir auch noch irgendwie so direkt zu deabonnieren. Es ist wirklich, also dieses Channel-System ist die größte Hölle überhaupt. Ja, das ist wirklich definitiv. So, wir zwacken dir noch die 3 Euro wirklich ab. Eben,
und ich bin dann auch so, ich habe keinen, mein innerer Schweinehund gewinnt immer, weil wenn ich so einen Film sehen will, dann will ich den halt dann auch gucken. Ja. Und ich will dann nicht sagen, ich warte jetzt noch mal ein paar Wochen, bis dann vielleicht er dann doch auf Netflix ist, kostenlos für mich dann, weil ich das Abo bezahle. Und ich kaufe die dann immer direkt. Und dann, ich will gar nicht wissen, tut mir leid, wie viel ich dann ausgebe eigentlich, so als Summe noch auf dann die einzelnen Abo-Modelle.
Und je nachdem, was es für ein Film ist, also normalerweise würde ich sagen, okay, ich gucke mal, ob ich den auf Blu-ray kriege und stelle mir ins Regal. Dann ist aber entweder so, jetzt war es zum Beispiel bei David Lynch so, mir fehlt halt noch Mulholland Drive als Blu-ray. Gucke ich so, 30 Euro.
Ja, okay. Ja.
Das ist ein Preis.
Ja, aber ich denke so, da habe ich wieder so zerstückelt. Das finde ich auch blöde. Ich habe so diverse und dann, aber ja,
aber
ich glaube, die Box ist aber dieses Jahr wert. Und auf jeden Fall, aber dann hatten wir jetzt für den Podcast, wir haben es nicht mit reingenommen, in A Wild Nature gab es halt nirgends, musste auch quasi kaufen.
Mhm.
Und dann denkst du, der Film ist so blöde, den kaufe ich mir auf keinen Fall auf Blu-ray. Ich fand den echt doof. Aber wir wollten halt gucken hierfür und musste halt auch bezahlen, weil es nirgendwo drin.
Mhm. Ja, es ist...
Und Werbung. Oder erst bei so einem Scheiß wie Freeway. Ja, 5 Werbeunterbrechungen. Enjoy.
Aber bei Prime ja mittlerweile auch, wenn du das billigste Abo-Modell hast.
Oder du holst für 3 Euro werbefrei dazu.
Aber ich
ist unglaublich.
Ich finde es gerade so unglaublich. Crazy.
Also lasst Brad Pitt gern zu Hause, wenn dafür das Abo günstiger bleibt.
Ey, ich find's so crazy. Ich habe gerade hier mal so die Zusatzkanäle, die man so buchen kann. Hier gibt's wirklich alles an Zusatzkanälen. Und ich frage mich dann auch, wie wird es dann geregelt, dass die Filme dann da drin inbegriffen sind? Es gibt hier Bloody Movies, Film Total. Es gibt den Filmlegenden-Channel. Dann gibt's.
Das ist so wie RTL Nitro.
Ja, dann gibt's Home of Horror. Es gibt so Filmtastic.
Damit du nicht alles gleichzeitig hast. Du hast ja auch die nach den verschiedenen Studios auch nochmal sortiert. Kannst auch Channel buchen. Und es ist doch ganz. Du guckst, ich habe, glaube ich, den MGM mal gehabt, weil gute alte Klassiker. Aber auch nicht alles.
Aber was ist das denn hier? Hier müssen wir aber auch mal kurz öffentlich-rechtlich fragen. Hier gibt es einen ZDF-Krimi-Channel, den man abonnieren kann. Das ist auch ein bisschen fraglich. Aber ja, das ist so unsere große kleine
Streaming-Rant.
Aber ich finde es schön, dass du gerade erwähnt hast, dass man hier 28 Days Later nicht mehr auf Blu-ray kaufen kann. Denn ich habe gerade erfahren, dass ich ein richtiges Schätzchen in meiner Sammlung habe.
Kostet Spaß.
50 Euro. Na,
guck mal,
und den habe ich in meiner Sammlung. Stark.
Ich würde den echt noch mal gerne gucken, weil das war ja einer der ersten komplett digital gedrehten und sonst was.
Und das sieht man auch.
Wie sieht der jetzt aus?
Ich muss ehrlich sagen, wir haben gedacht, wir haben den halt in SD gekauft, nicht in HD. Oh. Also es sah wirklich echt schlimm aus. Aber er war trotzdem sehr gut. Also hat mich trotzdem überzeugt. Aber man sieht, dass das ja auf so einer digitalen Kamera, die jetzt auch aus heutigen Standards jetzt wirklich an Qualität verloren hat und einfach ja, sehr verpixelt wirkt. Aber Cillian Murphy sieht trotzdem sehr schön aus, trotz der Pixel.
Und diese Pixel können auch nicht alles verdecken. Das stimmt. Das will schon was heißen. Ja.
Jetzt die Überleitung.
Verdecken. Also, wir schaffen noch schnell die Überleitung, weil ich muss noch über eine deutsche Netflix-Produktion reden, die ich dann doch irgendwie ein bisschen interessant fand.
Aha.
Den Cast ist eher weniger, denn Matthias Schweighöfer und Ruby O'Fay und Frederik Lau spielen da drin mit.
Hey, der Freddy Lau ist doch.
Ja, Freddy Lau.
Ist ein guter, oder?
Freddy Lau ist ein guter, aber wenn Lulu da noch mitspielen würde.
Ja, Lulu,
ich hab aufgehört zu lachen.
Boah.
Wir brauchen die
Lulufizierung der Filmwelt. Lulu muss in jedem Film reingeschnitten
werden. Oh, Marius, wenn du so Lulu sagst, das ist irgendwie so
komisch. Aber ich fand diese Produktion, die heißt Brick, und die fand ich sehr interessant, irgendwie von der Prämisse. In einem Hamburger Mehrfamilienhaus versperrt plötzlich eine schwarze, undurchdringliche Wand den BewohnerInnen den Ausgang aus ihren Wohnungen.
Das ist so, als hätten die persönlich was gegen mich. Ich als Klaustrophobikerin. Ich könnte mir das nicht angucken.
Das geht aber einfach wie in einem Black
Mirror. Schlimmer noch, wenn da Leute auf mich zukrabbeln in diesem
kleinen und deine Wohnung Haus in einem Windrad ist.
Oh mein Gott. Nee, so, ich sehe also das Windrad aus dem Fenster und es steht so und droht so auf mich runterzustürzen. Ich habe letztens nochmal von Windrädern geträumt, dass es so einen Sturm gibt und dann das Windrad wie so eine, wisst ihr, wie so eine das Schere ist, dass du dreht, genau, auf dich zu rasselt.
Und dann,
habt ihr Angst vor engen Räumen?
Kommt davon, wie eng.
Ja.
Okay.
Ich finde, wo ich wirklich das erste Mal und einzige Mal, glaube ich, so richtig klaustrophobische Ängste im Kino entwickelt habe, war bei Nope. Ich hatte diese Ängste einfach, weil man ja das Innere von diesem Wesen sieht und da werden die ja so hinaufgesogen in diesen engen Gang. Das war so krass inszeniert und seitdem möchte ich auch einfach wieder, dass Jordan Peele nochmal einen Film macht. Bitte.
Ich hatte das bei The Descent. Oh ja.
Alter Schwede.
Aber ich mag den Film gar nicht.
Ich mag ihn, dann bekommt er aber diesen übernatürlichen Touch. Für mich hat er nicht gebraucht. Das mag ich nicht. Einfach so, wir stecken in scheiß Höhlen fest. So. Oh mein Gott, der absolute Horror. Der absolute Horror.
Hast du dann auch The Descent 2 gesehen?
Nee, der soll ja der das, ist gleich, auch, das, ist das Gleiche, nur ein bisschen mehr Budget, oder?
Ja,
kann man so sagen. Gesehen, leider. Aber ich habe hier Joko und Klaas gegen Duell um die Welt gesehen. Und da war Klaas ja mal in diesen Minen. War das Klaas oder Joko?
Ja, nee,
ich glaube, es war Klaas. Und das hat mich so beeinträchtigt nachhaltig, weil er dann ja auch da festgesteckt hat und musste dann durch diese Gänge da kriechen. Und da war manchmal noch nicht mal mehr Platz für so einen erwachsenen Mann, sondern es war eher was, ne, für Kinder.
Ja.
Oh, das war,
und ich weiß noch, so der Kameramann, der hat das ja auch so, dem ging es auch gar nicht gut.
Weil niemand redet über die Kameraleute und so die Tonmänner und Frauen oder sowas, die dann da auch mit rein müssen oder auch mit von so einem dummen Turm springen oder sowas.
Genau. Aber Patrick, du musst leider mit uns Dummen hier sitzen.
Aber ihr kennt die Nutty Putty Cave Story?
Bitte was?
Die hatten wir schon mal im Podcast erwähnt.
Ich weiß nicht. Erzähl.
Das ist eine Höhle in Utah. Und da ist ein Dude reingeklettert. Und es gibt ein Bild, wie er festgesteckt hat. Und auch darin gestorben ist dann, obwohl sie ihn versucht haben rauszuziehen. Und das ist so klaustrophobisch. So quasi kopfüber in so einen Gang rein und konnte nicht mehr rausgezogen werden. Und ist dann da drin gestorben. Das ist Klaustrophobie.
Heute ist der Podcast der guten Vibes, Leute.
Komm,
Leute, wir reden jetzt endlich mal über.
Jetzt komm.
Wir gehen endlich mal ins Eingemachte. So.
Wir gehen rein. Also,
Teil der deutschen Netflix-Offensive ist auch die Serie Cassandra. Endlich reden wir mal über ein Thema hier.
Vorher einfach alles keine Themen.
Nee, vorher waren einfach keine Themen.
Ja, das war ein wildes Gerambel. Cassandra. Ist ja, erstmal hat mich das aufhorchen lassen. Ich als alte Verfechterin der griechischen Mythologie war Cassandra, das Orakel, sie sieht in die Zukunft.
Hast du es irgendwie verbinden können? Ich nicht.
Ich auch nicht. Ich glaube, es war nur der coole Name,
ja,
der dann einen guten Titel ergibt, leider.
Das war's.
Das zieht sich durch diese Serie. Wir können ja erstmal ein bisschen drüber quatschen. Das ist ja eine deutsche Serie, 6 Folgen. Der Drehbuch- und Regisseur Benjamin Gutsche ist da am Werk. Und der Cast, die kennt man, glaube ich, auch, wenn man so ein bisschen im deutschen Raum unterwegs ist. Lavinia Wilson spielt mit Mina Tanda und Michael Klammer. Und es geht um eine Familie, die in ein abgelegenes Haus zieht und dort einen Neuanfang wagen möchte. Das Haus stammt noch aus den 70ern und hat eine Besonderheit. Und zwar, das ist ein erstes Smart Home. Smart Home wird vielleicht einigen von euch was sagen, wenn man ganz viele Alexas zu Hause hat. Das ist aber alles in diesem 70er-Jahre-Look. Also es wird so gesteuert und überwacht von einer KI, die dann aber auch so personifiziert ist, in Anführungszeichen, von so einem, in so einem Roboter. Also so ihr Gesicht ist in so einem sich bewegenden, fahrenden Roboter.
Es hat so 50s-Futurismus-Vibes.
70s, also spielt ja auch
nicht. Ja, aber der Style ist tatsächlich eher so ein bisschen 50er, okay, finde ich. Also auch wie die ganzen Sachen geschwungen sind. Das Vibe ist ja wieder ein bisschen auferlebt in den 70ern. Also so mit, ja, so ein bisschen Mid-Century. Aber gerade die Technik, sowas. Ja, es gab auch schon, glaube ich, Kommentare dazu, hey, wie kann ein Smartphone im Internet sein? Das erklärt der Film, das erklärt die Serie halt, wie das funktioniert. Ich finde, um das direkt mal vorwegzugreifen, es ist viel Tech-Blabla drin. Also man muss ein paar Augen zurücken, aber ich finde, das ist okay.
Mhm. Genau. Ja, das ist ja häufig bei Serien so, die dann mehr Fiction sind anstatt Science.
Ja.
Aber so der Plot entwickelt sich daraus, dass die Familie erst natürlich sie als sehr hilfreich empfindet, weil sie macht alle Hausarbeiten und ist für jeden da emotional. Aber mit der Zeit stellt sich heraus, dass Cassandra gar nicht so gute Absichten hat.
Und mit der Zeit ist sehr weit gegriffen, denn eigentlich schon in der ersten Folge, direkt in der ersten Sekunde, wird festgestellt, nee, die ist böse.
Vielleicht hier nochmal für alle, die die Serie noch nicht gesehen haben. Wir haben sie geguckt, aber wir wollen jetzt nicht große Spoiler machen, also für alle, die die noch sehen wollen, aber wir werden grob drüber sprechen, wie wir sie finden.
Hm.
Und nicht so gut. Oder?
Das war der Spoiler eigentlich.
Ja, das war eigentlich der Spoiler. Wollen wir direkt reinstarten in unsere Kritik?
Ich finde schon, oder? Ich finde, es brennt mir schon so ein bisschen unter den Fingern, denn ich finde, was mich wirklich am meisten aufgeregt hat, ist, dass wir aktuell so krass viele KI-Debatten haben, auch wirklich so heikle und auch so sehr filigrane KI-Debatten, auch wirklich so die ethische Fragen haben.
Mhm.
Und dann kriegen wir zum 1000. Mal eine KI ist böse Thematik in eine Serienform gepresst, die wir schon wirklich so 100 Mal irgendwo anders gesehen haben. Und ich finde, das ist so schade, weil wir reden aktuell wirklich so häufig über KI, das ist auch hier im Podcast häufig ein Thema, dadurch, wie KI mit Kunst einhergeht und ob das nicht auch Jobs wegnimmt und alles Mögliche. Und dann ist wirklich so eine plumpe Form davon, wird in so einer Serie verarbeitet und das finde ich halt einfach schade.
Ich glaube, die große Schwäche der Serie ist das Drehbuch. Also ich fand, dass das gar keine Spannung aufbauen konnte, weil auch, würde ich dir zustimmen, vom Anfang an klar war, dass diese KI böse ist. Also ich finde, das sieht man in einer Szene direkt am Anfang, wo klar wird, sie macht jetzt nicht vor Leben irgendwie Halt. So. Und das hat mich dann direkt am Anfang ein bisschen abgeturnt, weil ich mir direkt vorgestellt habe, wie viel spannender es gewesen wäre, zu zeigen, dass die KI erstmal eine Vertrauensbasis mit dieser Familie aufbaut, die dann am Ende sich aber als Farce entpuppt. Also wie viel besser wäre das gewesen, weil dann hätte man in diesen 6 Folgen noch mehr eine Entwicklung gehabt und nicht von Anfang an schon das Ende vorhergesehen als Zuschauer. Und so ging es mir leider. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ein zweiter großer Kritikpunkt von mir sind die Dialoge.
Die Dialoge sind tatsächlich, da habe ich gedacht, die Schauspieler und Schauspielerinnen mühen sich redlich ab, diese sehr gestellten Dialoge irgendwie dynamisch rüberzubringen. Ich muss sagen, die Kinder machen es tatsächlich noch am besten.
Fand ich auch. Auf jeden Fall.
Aber die Ehefrau Sam, die hat wirklich, wirklich da zu kämpfen mit diversen Sätzen. Und auch der Vater. Es wirkt halt alles so. Es ist, wenn man bei Dark, ich muss da an Dark denken, weil da war oft Kritik, ja, das wirkt alles so künstlich. Bei Dark funktioniert das aber, weil es halt so eine weirde Welt ist. Hier soll das aber normaler Alltag sein. Und ich finde, es wirkte so gestellt, da ist irgendwie so jeder Tatort gegen Shakespeare gefühlt.
Ja, das reißt einen ja auch aus der Immersion. Also man hat das Gefühl, niemand redet so miteinander. Ich habe gerade den Pool gereinigt. Also so niemand würde das so sagen. Und ich finde auch gerade nicht so eine Familie, die dann ja auch Jugendliche beinhaltet. Also ich finde gerade, wenn dann so man merkt, dass ist jetzt nicht authentisch irgendwie, wie dann so eine Schule aussieht, wie dann da Leute miteinander reden. Nicht, wie war da nochmal der Satz von dem Freund, von dem Sohn?
Kommissar Horny?
Ja, genau. Kommissar Horny, so, nicht so Horny-Kommissar oder sowas. Ja. Und wo man dann noch auf so rein gepresste Anglizismen, man merkt, dass das so aufgesetzt wirkt. Und ich finde, das ist dann nicht so gut gemacht.
Und ich finde es auch vor allem wirklich schade, weil Mina Tander ist ja auch eine richtig starke Schauspielerin, die man auch in anderen Produktionen schon gesehen hat und dass sie es drauf hat. Aber dadurch wirkt ihr Schauspiel auch einfach generell wie das Schauspiel von so vielen, wie du schon so gesagt hast, sehr hölzern und sehr unkünstlich und dieses sehr Theatralische. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube, das hätte die Serie nicht unbedingt wirklich tausendmal besser gemacht, aber ich finde das auch so ein krasser Störfaktor trotzdem zusätzlich noch da drin.
Gerade weil der Kern der Serie ist ja auch mit der Familie mitzufühlen und sie auch wahrzunehmen als so eine authentische Gemeinschaft, die dann irgendwie droht zu zerbrechen. Also das ist ja der ganze emotionale Ankerpunkt. Und wenn der mich nicht abholt, dann bin ich auch so, wen soll ich da gerade beschützen? Oder für wen soll ich hoffen? Für so fünf Schauspieler, die in einen Raum gesteckt wurden und halt ihr Skript ablesen. Und so wirkt es leider.
Ich finde leider auch, was eine Schwäche am Drehbuch ist, ist es total überladen mit kleineren Handlungselementen. Also da hat ja jeder irgendwie gefühlt noch so seine Sidequest, was ja auch hier da okay ist, aber es wirkte alles so reingepresst. So, der Sohn hat da und da seine Probleme mit der Figur. Die Tochter hat so ihre Gesangs-Sidequest. Der Vater ist halt so, ich schreibe erotische Kommissarromane.
Aber das fand ich sehr lustig. Das fand ich ein cooles Element. Ja.
So, aber es wirkt halt auch nicht organisch genug. Und gerade zum Ende hin finde ich, wie du schon gesagt hast, Lenny, am Anfang, man merkt direkt, okay, Folge 1, es wird klar, wo es hingeht. So von wem, okay, Cassandra ist böse. Jetzt wollen wir einfach nur rausfinden, weshalb genau eigentlich, was steckt dahinter. Und dann wird jetzt, ohne zu spoilern, am Ende nochmal ein Fass aufgemacht. Nur Stichwort, noch ein Raum. Und warum? Ja. Warum das noch? Also es wirkte viel zu voll. Und gerade in der letzten Folge ist so der einzige Moment, in dem sich ein paar Figuren bewegen, und zwar entwickeln, aber auf eine unnatürlich schnelle Art und Weise. Also Vater und Mutter entwickeln sich ja so gegeneinander quasi. Er entwickelt sich eher zurück und sie entwickelt sich vorwärts, aber auf so eine merkwürdige und schnelle Art und Weise, dass es super gehetzt wird, so von wegen so, ich schreibe gerade irgendwie an Folge 6, da kommt noch richtig geile Sachen, so, wir haben 6 Folgen, nicht 8. Oh, scheiße! Und so gefühlt am Ende nochmal alles reingequetscht.
Ja.
Und für mich waren das auch, und genau mit weshalb die überhaupt dahin ziehen. Also da hätte es gar nicht das ist ja ein super dramatischer Impact, den es überhaupt nicht gebraucht hätte.
Einfach so, wir wollen ein fancy Haus ziehen. So.
Sehe schon, dass das dann ja ein Thema aufgreift, so ein Motiv, irgendwie mit so Trauma, also dass das ja doch auch in der Geschichte mit drinsteckt. Ich finde, das war gar nicht so schlecht, dass man, das ist ja auch eine Horror-Trope, dass man sagt, die Person, den haftet sowas an, den haftet so eine Schwere an und das wird dann irgendwie ausgenutzt von so einer Entität oder so.
Du hast hier so 4-5 Kinderrollen oder Kinder und Jugendliche und die haben alle ein Trauma.
Es ist zu viel
und wir können, also ich finde, die Mutter soll ja so ein bisschen die Identifikationsfigur sein für uns. So die verfolgen wir am meisten und durch das hölzerne Spiel und sowas wird es einfach viel zu schwer gemacht. Also, keine Ahnung. Ich fand dann immer am ehesten noch halt den Sohn am coolsten so. Aber der wird auch so ein bisschen vergessen so zwischendrin. Und diese Problematik, die löst sich ja so ganz am Ende so Deus Ex Machina-mäßig fast schon auf.
Und ich finde, das, was mich auch am meisten aufgeregt hat von Folge zu Folge, ist, dass diese Glaubwürdigkeit, dass die Familie Cassandra nicht abschaltet, das ist einfach ab der zweiten Folge schon so unrealistisch. Also das ist so, das nervt mich, weil die Mutter wird dann halt mit ihren Vorahnungen, also es geht ja auch so ein bisschen darum, dass die Mutter dann irgendwie ausgespielt wird. Und ich verstehe schon, was die Serie damit auch bezwecken möchte. Also das mit auch dieser Mutterrolle innerhalb einer Familie, das spiegelt sich dann auch mit diesen, es gibt auch einen Flashback-Strang, der in der Serie sehr wichtig ist. Und das greift das auch nochmal auf. Ich finde, auf dem Papier ergibt das sogar Sinn, aber ich finde, wie das dann so reingeschrieben wurde in die Serie, denkt man sich irgendwann so, das wirkt dieses Konstruierte, wir müssen jetzt, das muss noch weitergehen, es muss noch schlimmer werden und keine Figur handelt so, wie man persönlich das handhaben würde. Und zwar einfach zu sagen, Leute, ich habe da in der Schule schon mal über Gefahren von KI gelesen. Ich als Sohn, ich als, weißt du, der gerade Abitur macht und irgendwie auch sich viel beschäftigt wahrscheinlich, Digital Native, lass mal diese KI abschalten. Also das ist halt so diese das ist, finde ich, der Hauptpunkt bei mir, der da im Autorenraum vielleicht dazu hätte führen müssen, dass man sich das ein bisschen anders schreibt.
Ja, und halt auch die Figuren handeln halt auch so naiv. Es gibt halt auch eins, wo sie halt schon so, oh scheiße, wir wissen eigentlich, dass die böse ist. Dann gehen sie in den Raum, es hängt ja in jedem Raum hängt ja ein Monitor und sie werfen so ein Handtuch oder so ein Schal darüber. Dann denkst du, not how it works. Denkst so, ey Leute, so ein Monitor. Kann so abhängen, ne? Also, ja. irgendwo wird das Ding ja auch ein Stromkabel haben. Ja. Und es gibt ja auch diesen großen Twist, weshalb so das Abschalten nicht ganz funktioniert. Das kann man sich ja schon denken, weil es wäre zu einfach, den Hauptschalter umzulegen. Aber ich glaube, man muss sich sehr viel von Plotholes sehr lösen. Das habe ich ja immer schon mal gesagt, dass es bei diesen technischen Sachen, dass das überhaupt funktioniert aus den 70ern. So, wie viel Speicher braucht die KI eigentlich?
Ja, ich finde bei so Dingen, da denke ich schon gar nicht drüber nach.
Ich finde das okay, weil das ist so ein bisschen techbar, aber so realistisch, weil okay, das Haus stand seit 30 Jahren leer, beziehungsweise ist nicht bewohnt. Wer zahlt denn eigentlich die ganze Zeit die Stromrechnung für die Kiste? Weil die läuft ja trotzdem, ne? Also irgendwer muss ja da Strom.
Klar. Die war ja anfangs abgeschaltet.
Also es ist halt so ein riesen Plot-Hole, zum Beispiel mit dem Strom. Muss man ja auch drüber wegsehen, aber ich denke so, die Lösung für euer Problem, Leute, die sind einmal Wasser. In den Keller drüber. Ich glaube, da tut der Rechner nicht gut.
Nee, ja. Vor allem nicht, wenn er so aus den 70ern
kommt. Ja, überhaupt nicht. Aber ich habe es mir auch ganz simpel einfach aufgeschrieben. Ich finde, die Serie ist zu lang für die simple Thematik. KI ist böse, aber zu kurz für alle anderen Themen und Figuren, die diese Serie überhaupt behandelt.
Ja. Ich würde jedem empfehlen, der die Thematik mag, Simpsons Treehouse of Horror Folge.
Staffel 13, Folge 1.
Genau, genau, mit Pierce Brosnan als böse KI. Im 2001 Odyssey im Weltraum-Look.
Ja, cool.
Mega cool. Wir müssen aber ein paar positive Sachen sagen.
Ja, ich habe auch ein, zwei positive.
Ich finde, ich auch. Diese Serie ist wunderschön ausgestattet.
Voll. Mhm,
die also, dieses Haus ist mega geil. Die Ausstattung ist toll. Ich finde es schön gefilmt auch. Der ganze Look ist cool. Ich mag den Look von Cassandra eigentlich an sich auch. Auch wenn es mal ein bisschen blechern wirkt so.
Ja, aber ich finde es schon cool, wie diese Roboter einfach so agiert.
Genau.
Und sie ist auch gruselig, finde
ich. Genau, es hat diesen Retro-Look. Es hat so ein bisschen so, kennt ihr den Rasenmähermann, die Verfilmung?
Ja, aus den Pierce Brosnan auch.
Ja, genau. Es hat so ein bisschen diesen Charme halt. Early Digital Look, ja. So leicht pixelig, nicht ganz so krass wie der Rasenmähermann. Aber ich finde, das hat irgendwie was. Ausstattung halt großartig. An sich finde ich die Idee ja auch nicht verkehrt, aber das ist eher so eine Black Mirror-Folge. Also viel kürzer.
Und als Film habe ich mir auch manchmal
gedacht. Lustig, dass du Black Mirror sagst, weil ich war bei der Premiere und da war der Regisseur da, Benjamin Gutsche, und er hat erzählt, dass er erst auch eine Black Mirror-artige Folge schreiben wollte, also dass es die in der Zukunft spielt und die sich dann mit KI beschäftigt. Aber dann hat er gedacht, das gibt's ja schon für Netflix, und deswegen
hat es einfach die Jetztzeit gebraucht.
Ja, dachte er, dass mit dieser Idee aus den 70ern und das mit diesem Frauenbild von damals zu verbinden und das dann in eine Familie zu setzen und auch zu zentrieren rund um dann die Mutterrolle. Und ich finde die Idee wirklich, würde ich auch sehr loben, weil ich fand, dass da thematisch auch spannende Fragen drin steckten. Also auch über, wie sieht denn da das Weltbild aus zum Beispiel? Mhm. Also gerade mit so Homosexualität, irgendwie Ablehnung. Also das spielt dann auch irgendwie alles eine Rolle. Ja. Und auch, dass die dann so, dass so diese Bösartigkeit der KI auch irgendwo herrührt. Und woher kommt das? Auch zum Beispiel durch so beschränkte Freiheiten von Frauen damals und irgendwie auch hier Care-Arbeit zum Beispiel auch, das ist ja auch immer eine relevante Frage, wenn es zum Beispiel irgendwann Roboter gibt, die dann so putzen, kochen und so weiter, das bedeutet dann natürlich auch eine Art Freiheit für gerade Frauen in Haushalten oder sowas.
Ich finde, da gab es auch so eine ganz bezeichnende Szene eigentlich in der Serie, wo ich die ich sehr stark fand. Da wurde nämlich sagt Juno, die Tochter von den beiden, dass Sam, also die Mutter, gar keinen richtigen Job macht, weil sie ja eigentlich nur im Atelier arbeitet und halt als ihre Mutterrolle erfüllt. Mhm. Und sie sieht das praktisch so, als ob ihre Mutter nicht arbeiten würde. Ja. Und das finde ich, ist auch schon so sehr bezeichnend. Ich finde es nämlich dahingehend auch voll spannend, dass diese Serie halt eben diese 70er-Jahre-Timeline hat und diese aktuelle, und dann mal so gegenüberstellt und guckt, okay, wie viel hat sich eigentlich geändert, wie viel ist immer noch gleich.
Ja.
Und damit die Probleme auch wirklich mal so gegenübergestellt werden und damit man sich auch aus heutiger Sicht diese ganzen Sachen nochmal so reflektieren kann. Und das fand ich eigentlich spannend, aber
ja, das, so ein bisschen, das verläuft sich in dieser plakativen Art und Weise, finde ich, dann teilweise, wie diese Themen angesprochen werden im Drehbuch. Und das ist, dieses Potenzial wird richtig verschenkt, weil ich finde auch, dass ich hatte dieses Grundinteresse an dieser Geschichte, aber einfach diese Vorhersehbarkeit und dann dieses gekünstelte Schauspiel, also das hat mich dann so verloren, dass ich mich durch die letzten paar Folgen echt durchzwängen musste und ich dann nicht so viel Spaß hatte. Und zusätzlich finde ich auch, dass dieser 70er-Jahre-Look mir auch manchmal sehr um die Ohren gehauen wurde. Also mit dieser, also sehr viel Schlager. Oh, diese,
das war so ein bisschen goldene Handschuh-Vibe.
Aber ich fand, es war cool, aber es war zu viel. Also so, man muss auch nicht immer mit 100, also muss sich so doll dick auftragen, irgendwie eine Epoche oder irgendwie.
Ja, man muss gucken, dass es nicht in eine Parodie umschlägt.
Eben, und es hat bei mir da schon dran gekratzt, persönlich.
Mir fehlte auch ein wichtiger Punkt, wo wir, ne, hier werden viele Fässer aufgemacht, aber gerade zum Ende, wenn es darum geht, wo kommt die KI eigentlich her, wer oder was ist das eigentlich, fehlte mir 100% irgendwie dieser philosophische Ansatz, wann ist man wer? Oder wann ist man, also ist das jetzt, reden hier von einer Kopie, ist es die wirkliche Identität, sind es wirklich nur Daten? Also wie gehen wir damit um? Das sind ja auch Fragen, die sich irgendwann die Menschheit, wenn es so weitergeht mit der Entwicklung, auch irgendwann stellen muss. Und wegen, okay, wir haben hier eine hochgradig künstliche Intelligenz, die, okay, ab wann hat sie ein eigenes Bewusstsein?
Aber genau.
Die guten alten Star Trek-Fragen, ne? Die guten alten Star Trek-Fragen hätte man hier wenigstens mal anschneiden können, weil ich finde, da gibt es auch gerade in der 70er-Timeline so einen Bruch von der Beziehung der Figuren zur KI. Das ist so, hä? Aber wieso auf einmal so? Also warum denkt ihr jetzt auf einmal so von ihr und nicht mehr so, wo ihr da vorher alle gesagt habt, oh ja, das ist auf jeden Fall, ne, um zu spoilern, wir schätzen dich jetzt wert, sonstige Sachen. Also das Positive schlägt so radikal ins Negative um und dann so, oh ja, du bist eh eine Maschine. So, ja. Das hat mir so gefehlt, so von wegen, weil ich finde, da lässt die Serie dann auch das Publikum so ein bisschen alleine. So von wegen, was soll ich denn jetzt wirklich denken? Weil auf der einen Seite ist es ja irgendwie hochtragisch, auf der anderen Seite ist ja nur eine Maschine. Es gibt ja durchaus Filme und es kommen auch noch Filme, die das besser machen.
Voll. Ja, aber ich habe hier auch nochmal so aufgeschrieben, so in den letzten Jahren gab es einfach so viele Filme, die sich auf eine ähnliche Weise mit KI beschäftigt haben. Es gab Megan, es gab letztes Jahr Afraid, also das AI von Afraid ist AI.
Es gibt AI.
Es gibt, es gab Avengers Age of Ultron, das ist auch ein Film,
der darauf folgt. Der hat alles angefangen, er hat es angestoßen.
Das stimmt.
Ja, und ich finde das auch nicht schlimm, also das ist ja eine Kritik, die man häufig bringen kann, dass so Themen recycelt werden oder dass das jetzt nicht unbedingt arschoriginell jetzt nochmal über so eine Art von KI zu sprechen, aber ich finde, das hätte eine gute Serie werden können, wenn sie da bei diesen Schwächen einfach das besser ausgebügelt hätte. Und ich habe auch irgendwo in der Kritik schon gelesen, dass die Serie ja vom Look her und vom Visuellen seine Stärken hat, aber dass die nochmal ein paar Wochen mehr im Autorenraum hätte gebraucht und da würde ich mich anschließen.
Ja, total. Ist so, also keiner, es wirkt halt echt so gerusht, so wir schmeißen alles in den rein und da war vielleicht nicht genug Leute haben nicht drüber gelesen und gesagt, ey, ich schmeiß das raus, lass ein bisschen schlanker machen und ein bisschen mehr Fokus irgendwo drauflegen. Aber ich denke nicht, dass es hiervon eine zweite Staffel geben wird, egal wie erfolgreich es ist, weil es wirkte sehr abgeschlossen. Das ist ja auch ganz gut. Also ich finde, wenn man den Style mag und sich generell für so Sci-Fi-Geschichten interessiert, kann man schon mal reingucken und sich ein Bild machen. Weil man muss mir auch sagen, so eine Geschichte aus Deutschland ist ja leider eher selten. Und deswegen schön, dass da eine Lanze gebrochen wird für Sci-Fi auf Netflix mit relativ viel Promo in dem Look.
Das und in Bonn gedreht.
Es ist ein Anfang, aber da ist noch mehr drin. Aber jetzt nicht aufgeben.
Crazy.
Ja.
Ja, aber eine wichtige Frage habe ich noch. Wann haben Serienintros angefangen, nur noch den Titel der Serie zu zeigen und dass es einmal kurz aufflackert? Ich finde, das ist so langweilig geworden. Ich finde, Star Wars hat damit so richtig.
Dass du nicht Game of Thrones guckst.
Ja,
eine Minute 47 pure.
Ja, ich weiß, aber ich finde, es fällt mir immer häufiger auf, dass Serienintros wirklich so bland sind. So
echt, ich finde es besser, als wenn man so ein blandes, langes Intro hat.
Was hast du.
Das ist ein blandes, langes Intro.
Also, ich finde, es hat eher einen Trend in den letzten Jahren oder ne, weil es diese Intro-Hochphase gab, wo jeder ein krasses Intro haben wollte.
Ja, Westworld zum Beispiel.
Ja, und dann gab es aber diese billigen Kopien von krassen Intros, die dann halt auch einfach nur so eine KI-erstellte Sanduhr hatten, die dann irgendwie so eine Minute 20 einfach so die Titeleinblendung macht. Und ich finde dann, wenn du nicht eine coole Idee hast für ein innovatives Intro, was auch visuell abwechslungsreich ist, dann würde ich sagen, nimm einfach nur den Titel. Also ich finde das besser, als wenn man sozusagen ein langes Intro hat, aber dann nicht eins, was mich noch irgendwie flasht. Weil ich finde schon, dass es gibt mehr so gleichartige Intros. Also natürlich irgendwie True Detective oder Game of Thrones, das sind mega die geilen Intros. Mhm. Aber ich finde, wenn man viele Serien guckt, fällt es einem auf, dass dann wird es schon mal geskippt, das Intro, wenn es nicht raussticht.
Ich glaube, kann natürlich jetzt auch falsch liegen, aber Breaking Bad war ja, finde ich, eine der ersten Serien, die so ein relativ kurzes,
aber bekanntes
Intro. Mhm. Ja, genau. Genau. Das ist ja so der Witz von wegen, willst du das Intro skippen? Ja, genau, die 3 Sekunden. Auf keinen Fall. Ja. Nee, aber ich glaube, ja, bei Intros. Ich finde zum Beispiel, um das einfach jetzt mal weiter zu spinnen, das Game of Thrones Intro unskippable, während ich halt dann das House of the Dragon Intro so für mich persönlich nicht mehr so interessant fand irgendwie. Also, ja.
Weil das derselbe Song war?
Ja, auch, weil ich dachte, okay, was kommt, was kommt, gleiche Song. Und ich fand die Visuals, ja, die erzählen auch eine Geschichte, aber ich fand die Visuals in Game of Thrones irgendwie schöner ansprechend. Ne?
Okay.
Also
ich glaube, das ist auch Geschmack. Ich finde, die zweite Staffel hat mir da auch besser gefallen bei House of the Dragon. Ja. Aber nee, ich würde halt dann dafür plädieren, wenn man, also ich finde, da bin ich immer für, weil das ist ja auch eine Kunst an sich, dann die Intros zu machen. Aber ich finde auch eine coole Title Card, die irgendwie einen so über den Bildschirm fließt oder sowas, finde ich auch nicht schlecht. Das ist aber auch jetzt eine random Meinung. Sorry.
Es gab ja auch noch so eingekürzte Simpsons, haben wir zum Beispiel auch eine Kurzfassung vom Intro.
Stimmt.
Kommt ja, das liegt ja aber daran, dass es halt im Fernsehen ausgestrahlt wird und die Folge ist das länger. Ja, kappt das Intro, damit es noch reinpasst. Ne?
Das stimmt. Aber ja, wir haben Cassandra ja auch, beziehungsweise Xenia hat Cassandra ja, Cassandra, Entschuldigung, ich hab das genauso wie in der Serie auch so alles sehr Englisch ausgesprochen wird, beziehungsweise sehr viele englische Namen drin vorkommen. Ja. Habe ich das auch einfach mal Cassandra genannt. Du hast es ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und wir haben auch einige andere Filme auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und da wollen wir mal ein bisschen drüber reden. Wir haben erstmal 2 Titel, die auch bald zeitnah am 28.02. auf Blu-ray und DVD erscheinen werden. Der erste Film ist I, the Executioner. Und das ist eine koreanische Cop-Komödie.
Es ist ein zweiter Teil über eine Polizeitruppe in Südkorea. Ich glaube, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, das liegt auch
der schon. Der heißt echt, Veteran, der erste
Teil. Der ist auch schon ewig her, oder?
Von 2015 ist der.
Ja, guck mal, ist 10 Jahre her tatsächlich. Macht aber nichts, kann man gucken. Es wird direkt reingefunden. Es hat eine der geilsten Eröffnungssequenzen, wirklich, die ich auf Fantasy Filmfest gesehen habe. Der hat mega Spaß gemacht. Also auch dieser Film schafft es halt, diesen guten Mix aus Humor, harten Themen, Gewalt, Action und ein bisschen Drama reinzubringen. Wobei Drama hier und da ein bisschen so kurz kommt, auch in der Figurentwicklung. Aber wow, die behandeln halt wirklich harte Themen und dann wird es in einer Absurdität gedreht teilweise. Und dieser Film hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht.
Also total. Und ich finde auch, was ich so ganz interessant fand, ist die Tatsache, dass man von Anfang an eigentlich weiß, wer der Killer ist. Es geht nur darum, dass man die Figuren begleitet, wie sie herausfinden, wer jetzt eigentlich der Killer ist. Also ist es, findest es ein sehr interessanter Twist und auch mal nicht so dieses, oh, wir machen die ganze Zeit Geheimnisse drum, wer das ist. Ich finde das sehr Hitchcockian.
Ja, genau, Hitchcock. Hitchcock. Ist es nicht DeLulu, sondern
Hitchcock. Nee, es ist Hitchcock. Deswegen, ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen. Der macht wirklich, wirklich Spaß.
Ja.
Ist so ein sehr kurzweiliges Ding, wobei auch so kurzweilig ist, ich glaube, der dauert auch knapp 2 Stunden.
Ja, aber ich finde nicht, dass der Länge hat.
Ja, finde ich also auch nicht.
Hat auch echt einen tollen Look eigentlich. Voll. Hat so ein bisschen, du meintest, glaube ich, auch, dass er so einen leichten 80s, 90s Vibe hat, so von Story und Look am Anfang. Also es wird auch viel im Regen gefightet. Also es gibt sehr viele coole Kampfszenen.
Es ist alles so total drüber.
Es ist total drüber. Ist halt so. Aber wow, diese Eröffnungssequenz.
Marius und ich, wir haben uns totgelacht.
Ja, Spaß.
Das war sehr viel Spaß. Nicht ganz so spaßig. ein bisschen ernster geht es in dem Film Night Calls so. Maddie gerät durch ungünstige Zufälle in diesem Film eine kriminelle und blutige Angelegenheit. Er muss eine Tasche voller Geld auffinden und diese bis zum Morgengrauen einem Gangsterboss übergeben, denn ansonsten wird er umgebracht. Und das ganze Spiel in Brüssel ist wirklich sehr hart, sehr spannend und verfolgt ihn halt, wie er sich in dieser Nacht rumschlagen muss und diese Tasche voller Geld finden muss. Und das Interessante ist auch noch dabei, währenddessen sind Black Lives Matter Demonstrationen und dieser Film dreht sich auch um Polizeigewalt und zeigt es auch ganz explizit. Und ich finde, das ist eine sehr interessante Art, diese Thematik auch in einen Thriller einzubauen. Und ich finde, das hat sehr gut eigentlich funktioniert. Der ist wirklich spannend, auch in diesem Fall wieder kurzweilig. Und der Cast ist super, der Look ist toll und lohnt sich auf jeden Fall auch dafür, dass man sich da die Blu-ray oder die DVD kauft. Mhm. Ab dem 28.02. kann man machen. Dann kommen wir zu zwei Filmen, die leider noch keinen Kinostart haben. Aber ich bin mir sehr sicher, sie werden einen Kinostart haben, denn in dem Film The Surfer, um den wir jetzt reden, spielt Nicolas Cage mit. Und ich glaube, so, man kann getrost sagen, ein Film mit Nicolas Cage, der wird definitiv seinen Weg in die Kinos oder auf die Streamingdienste finden.
Der wird auf jeden Fall für Furore
sorgen. Auf jeden Fall. Ja. Reiß einmal kurz nur an, worum es geht. Ich glaube, man kann diesen Film wirklich schwer zusammenfassen. Und auch diese Inhaltsangabe wird diesem Film garantiert nicht gerecht. Es geht darum, dass ein Australier nach mehreren Jahren in den USA zurück in seine Heimat kehrt. Allerdings schikaniert ihn eine Surfergang, die seinen geliebten Strand nun für sich beansprucht.
Ich finde den Begriff Surfergang so skurril, weil für alle, die nicht in Australien oder Neuseeland oder Kalifornien wohnen, ist Surfergang, also so, dass das so ein Ding war, das war mir nicht bekannt. Vor allem so Sunny Boys. Ja, und die dann so Handtücher tragen.
Es ist ja schon sehr sektenartig tatsächlich, also ein bisschen Guru-artig. Wenn man sagt, Nicolas Cage, von dem erwarte ich Wahnsinn und total abgedrehtes, das ist dein Film, denn das hier ist Nicolas Cage, wie er wirklich wieder mal total abdreht.
Ja.
Und einen Verfall mitmacht, alter Schwede.
Dieser Film ist ein wilder Fiebertraum und ich habe die meiste Zeit keinen Bock mehr gehabt auf den Film, aber ich fand ihn sehr gut. Ja, also das war so ein bisschen das Fazit. Ja, ich fand, der hatte so einen schönen Look und er war die ganze Zeit wie so ein Sonnenuntergang, also von dem Farbschema her, das ist mir von Anfang an gut in
Erinnerung. Ja, da wird einem richtig warm, wenn man den Film sieht, der hat nämlich ein richtig ziemlich warmes Grading.
Total.
Und das Witzige ist, Spoiler, Nicolas Cage surft nicht.
Ja, das ist, leider nicht.
Aber ist ein wilder Film.
Ich glaube, man sollte aber auch nicht mit dieser Erwartung reingehen, okay, ich kriege jetzt den typischen Nicolas Cage-Film, wo er Leute zusammenschlägt oder so, weil diese Inhaltsangabe klingt jetzt auch so ein bisschen wie, weiß ich nicht, John Wick, als ob irgendjemand sich gegen diese Gang stellt.
Es ist auch nicht Pick.
Es ist wirklich ein Fiebertraum.
Es ist ein Fiebertraum und du hast dich doch mal in deinem Studium mit diesem Genre dieses Films
auseinandergesetzt. Das ist nämlich der Film weist starke Eigenschaften New Australian Wave auf. Und da gibt es so einen.
Ja, Wave nochmal eine ganz neue Bedeutung.
Da gibt's wirklich einen Film und der heißt Wagon Fright von Ted Kotcheff, der auch hier Rambo gemacht hat, den ersten Rambo. Mhm. Und
Rambo und Delulu.
Rambo und Delulu.
Deutsche Action. Sehr geil.
In Wake and Fright geht es auch, der ist aus den 70ern, Anfang der 70er, geht es um einen Mann, der Lehrer ist und der nach Sydney möchte und der sich durch die australischen, durch die verschiedensten australischen Siedlungen kämpft und die Leute agieren auch sehr seltsam und er wird auch in so einen Fieberwahn katapultiert und der Film hat halt auch wirklich so sehr nihilistische, naturalistische Elemente, genauso wie The Surfer und ich finde, The Surfer wirkt quasi wie so ein ganz lose basiertes Remake von Wake and Fright. Also den kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist so, wenn ihr euch mit der Australian New Wave beschäftigen wollt, schaut euch wirklich Wake and Fright Ferien in der Hölle an. Das ist wirklich so, ich finde, das ist für mich ein 10 von 10 Film und der ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Und falls ihr euch da
mehr Ich fand aber auch, wollt. Das Surfer schlägt dann wirklich in die ähnliche Kerbe, weil ich finde auch, dass das so ein Körperkino war. Also man war die ganze Zeit beeinträchtigt davon, was Nicolas Cage da passiert ist. Also es geht wirklich darum, dass er sehr leidet in dem Film und dass das auch irgendwie wieder immer stetig schlimmer wird. und man auch merkt, wie er so die Fassung verliert. Und ich finde, das ist gleichzeitig schwer anzuschauen, aber faszinierend. Also das ist so diese Doppeldeutigkeit, finde ich, immer von so dieser Art von Film, wo man mit ansieht, wie jemand einfach in so einen Zustand des Wahnsinns verfällt. Und ich muss sagen aber auch, dass bei The Surfer ich dann auch die Thematik spannend fand von diesem Kult und diesen Männlichkeitskult, der dann auch mit einhergeht. Voll. Also so sehenswert, würde ich sagen.
Ich würde aber sagen, dass der Film nicht für jeden was ist, weil er hat halt auch so eine leicht mystische Ader mit drin, wo der Film einen auch ein bisschen allein lässt, wie man das interpretieren soll. Also klar, diese Surfer-Crew, Surfer-Gang, das ist relativ fast sehr offensichtlich, um was es da gehen soll. Halt diesen Männerkult und sonstige Sachen. Aber es gibt so ein paar Szenen, wenn Nicolas Cage sich irgendwie selber sieht am Anfang, in der Ferne stehen zum Beispiel. Oder es gibt halt noch Figuren, wo man dann denkt, ist er das jetzt? In einer gibt's die Figur? Also es ist ein Fiebertraum von einem Film, wie so viele Nicolas Cage-Filme in der letzten Zeit. Und das macht es halt nicht zu so einem Easy-Watch-Film.
Überhaupt nicht. Definitiv.
Also es ist kein cooler, lockerer Surfer-Film, ein paar geile Wellen, ein paar geile Moves auf dem Board. Nee, das ist es nicht.
Man sieht sehr wenig
Leute surfen. Es ist ein trippy Sonnenstich-Film.
Ja, oh, ja. Das ist, ich finde, das ist sehr gut beschrieben. Aber ey, ich würde da auch mitgehen. Aber es werden auch sehr viele Thematiken auch so in diesem Film noch behandelt. Das ist ja so ein bisschen so gegen Gentrifizierung wird ja auch immer so ein bisschen auch nochmal so darunter geschossen.
Und auch so Heimatgefühl genau, und so ein bisschen Lokalpatriotismus auf übertriebene Art und Weise. Wäre es ein amerikanischer Film gewesen, wäre es halt ganz offensichtlich, was da passiert wäre. Und hier aber so, was?
Aber es geht ja auch dann.
Die vertreiben die vom Strand, what the fuck?
Ja, voll. Und auch so dieses Vater-Sohn-Ding, was nochmal auf diesen Begriff irgendwie dann aufbaut. Also ich finde, das fand ich dann doch auch, hat mich dann emotional bekommen, was ich irgendwie nicht erwartet hätte. Auch gerade das Ende, finde ich, fühlt sich dann sehr befriedigend an, wenn man dann an den Anfang denkt. Also ich fand, das war so eine nette Klammer. Und in der Mitte dachte ich wirklich, ich werde den Film hassen. Aber am Ende hat er mich dann doch bekommen, weil er wusste, was er für ein Konzept hat. Und ich finde das immer lobenswert.
Einen Daumen nach oben. Leider, wie gesagt, noch keinen deutschen Start, aber ich bin mir sehr sicher, da wird es einen geben. Ja. Und was wir noch ganz vergessen haben, es spielt noch Julian McMahon mit und der hat Dr. Doom in den Fantastic Four Filmen gespielt.
Und in Nip-Tuck hat er die Hauptrolle gespielt.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wenn man dieses Gesicht kennt.
Ja. Das ist Dr. Doom. Aber ich finde, er ist wirklich so perfekt für die Rolle.
Ja.
Das ist wirklich,
ich musste aber auch kurz zweimal gucken. Tatsächlich, boah. Der sieht ja aus.
Es ist crazy.
Ich frage mich, ob die alle vorher schon in Australien waren, um diese Bräune zu kriegen.
Ja, das ist auch Nicolas Cage da.
Die sind alle knusprig, ja.
Ich brauche auch was davon.
Ich glaube auch 100%, das ist Lukas Podolskis Hauthaar, den die abbilden.
Ich stell dir vor, der Lulu wäre in dem Film.
Der ist ja so geil.
Ich stell mal auf dem Surfer zuvor. Ah, hallo.
Und mit so einem Döner auch noch in der Hand.
Ja, kommt doch vorbei, besonders. Lassen.
Vielleicht ist.
Kommt doch mit dem Kran aus Besuch.
Vielleicht ist Lukas Podolski auch eine Präsenz. Denn wir reden jetzt noch über einen Film, der leider ebenfalls keinen deutschen Start hat. Aber ich bin mir auch hier sehr sicher, dass wir den in irgendeiner Form bald sehen werden. Denn es ist ein Film von Steven Soderbergh. Und das ist hier nochmal ein krasser Name. Und dieser Mann, der liefert wirklich jedes Jahr ab. Also der hat jedes Jahr mindestens einen Film, den er raushaut. Und der macht ja auch wirklich gefühlt alles bei den Filmen ja auch immer noch selber. Ja. Und hier hat er einen Film rausgehauen. Presence heißt dieser Film.
Und ich finde, der hätte einen Gen-Z-Namen verdient. Und zwar POV, du bist ein Geist.
finde ich stark, finde ich gut. Denn das ist es eigentlich. Das ist dieser gesamte Film. Wir sehen, wie eine Familie in ein neues Haus einzieht. Doch anscheinend lebt dort ein Geist. Und diesen Geist, den nehmen wir als das Publikum ein. Denn die Kamera, die durch dieses Haus wandert, soll diesen Geist verkörpern. Also es ist praktisch eine eigene Figur, die Kamera.
Es ist sehr weitwinklig gefilmt natürlich. Ja. Und fängt damit an, dass sich durchs Haus bewegt. Und so. Und sie verlassen diese Perspektive niemals. Und die Szenen sind eigentlich auch nur abgetrennt durch Schwarzblenden.
Genau.
Was ein bisschen auf den Geist geht
von einer gewissen Zeit.
Weil es da sehr oft passiert, ja. Und jetzt dann passiert halt dieses Familiendrama in diesem Haus.
Es ist schon mal aufgefallen, dass in so Filmen immer, es geht immer um Familien. Wieso geht es eigentlich nie um mal so ein Single? der in so einer Einzimmerwohnung wohnt.
Das ist wirklich, oder Paare, so, genau, Familien oder Paare.
Eben, immer nur Familien.
Warum nicht immer eine WG?
Genau, eine Studi-WG, da will ich mal einen Geist sehen.
Das sehe ich halt voll, aber ja.
Da würdest du immer denken, dass einfach nur so die Spüle kaputt ist oder sowas.
Aber dafür haben wir doch meistens andere Horrorfilme, also so Freitag der 13., das sind ja also so Camp-Leute dann zusammenkommen und sowas.
Ja, die können sie wahrscheinlich, kein Studi kann sich auch dieses Haus leisten.
Nee, das Haus sieht ja auch ganz schön aus.
Total.
Ich hatte nämlich auch hier, genau wie bei Cassandra, ich so ein paar
Einrichtungsinspirationen bekommen. Ja,
also, ich glaube, in meinem Schlafzimmer fehlt so eine Überdecke.
Ja, ja. So, ach, ein Klecks Gelb auf meinem Sofa.
Genau,
ja.
Also dieses schönes, Haus sieht wirklich so richtig cozy aus. Aber generell muss man auch hier nochmal sagen, das ist kein Horrorfilm. Ich finde wirklich, das ist ein Drama und auch ein sehr schönes Drama. Eigentlich, dieser Geist, der ist auch nicht böse. Das können wir einfach schon mal sagen. Der wird von vornherein so gezeigt, dass er eigentlich so.
Ja, du weißt es nicht so ganz. Du weißt es nicht so ganz.
Ja, ich würde auch sagen, es ist relativ offen, was dann die Beweggründe sind. Aber ich finde auch, dass die Atmosphäre ist jetzt nicht sehr bedrohlich. Also nein, ich finde, das ist nicht ein Horrorfilm, wo man sich viel erschreckt, sondern eher, wo man so drüber nachdenkt, was hat es damit auf sich, was hat die Familie für Geheimnisse voreinander, und es geht ja auch viel um die Tochter, und da fand ich auch, dass der Film das gut hingekriegt hat, dass man denen das abgekauft hat, dass sie eine Familie sind zum einen.
Besser als bei Cassandra.
Aber da gab es auch ein paar weirde Mutter-Sohn.
Ja,
aber ich fand das cool, weil das hat so ein komisches Gefühl kreiert.
Lucy Liu spielt spielt die Mutter, die hat eine etwas weirde Beziehung zu ihrem Sohn. Ja. Ich glaube aber tatsächlich auch, wenn man sich so die Entwicklung des Films anguckt, soll das halt was implizieren.
Ja, also,
zu spoilern, das ein bisschen emotionaler alles insgesamt wird, hat man halt die Beziehung so ein bisschen auch gemacht. Und man muss ehrlich sagen, man sieht so den Vater am Anfang, das ist halt so ein etwas übergewichtiger Amerikaner. Aber er ist einfach die Maus der Familie.
Also
er ist einfach die Maus der Familie.
Der ist einfach ganz toll.
Ich hatte so Angst, dass es so ein Make America Great Again Papa ist. Und dann ist er einfach wirklich so eine richtige Süßmaus.
Ja, er ist richtig toll und auch, finde ich, der emotionale Ankerpunkt des Films. Also ich finde wirklich, dass der Film seine Stärken hat. Ich fand ihn jetzt auch am Ende okay bis ganz gut. Also er hat mich jetzt nicht kalt gelassen, und ich fand es dann doch ganz gelungen, wie das am Ende die Auflösung fand ich dann überraschend. Mhm. Aber dieses Gimmick von der Kamera ist dann leider auch nur das, ein Gimmick.
Genau. Das ist ja so, ich hatte vorhin ja schon kurz über In a Violent Nature gesprochen. Kurz, wer den Film nicht kennt, es ist quasi POV, du bist ein Serienmörder. Du bist Jason Voorhees quasi. Man verfolgt die ganze Zeit so Kamera von hinten, over the shoulder, wie in einem Computerspiel, einen Killer in irgendwelchen Wäldern.
Aber ist der dann auch ein lieber Killer?
Nee, der ist überhaupt nicht lieb.
Okay.
Und auch hier, so der geht halt langsam, soll ja so ein bisschen so, was macht eigentlich so ein Jason?
Was macht er eigentlich so?
Was macht er die ganze Zeit eigentlich? Und der geht halt so. Und der Film ist halt so. Und der Film, der hat halt dieses Mittel, dass der die ganze Zeit so über die Schulter verfolgt. So. Und du siehst halt, wie er auf ein Haus zugeht, da stehen irgendwelche Leute, du hörst so aus der Entfernung Dialoge. Und dann geht er halt einen Umweg, damit er ihn überraschen kann. Und dem Film wird es irgendwann wirklich selber zu langweilig, dem die ganze Zeit beim Gehen zu folgen. Schnitt. Ah ja, er ist ein Stück weitergekommen. Schnitt, Film. Und das ist so boring. Und jetzt haben wir halt hier wieder so, ja, dieses Gimmick, POV-Geist. Also wir nehmen die andere Perspektive in dem Film ein. Und ich finde, in einem Kurzfilm auch hier hätte sich das besser ausgetan als in diesem Film, weil, versteckt er sich wieder im Schrank. Und jetzt passiert wieder das. Und die dünne Story bringt es einfach nicht, das so lange durchzuhalten. Und ich habe mich so gefragt, was kommt als nächstes? POV, du bist ein mörderisches Spielzeug. POV, du bist eine große Echse, die gerne Großstädte attackiert. Also das würde ich auch gerne sehen. So POV, Godzilla.
POV, du bist eine KI.
POV, du bist eine KI. Halt sowas in die Richtung.
Aber ich find,
POV, das gibt es ja bei 2001.
Ja,
gut. Aber ich finde, das steckt ja schon sowas drin, so zu zeigen, du bist irgendwie da, aber niemand bemerkt dich. Mhm. Und du kriegst dann dadurch ja auch Sachen mit, die andere Leute nicht unbedingt erfahren über die Familie. Also du weißt so all die Geheimnisse und all die, was irgendwie zwischen denen, wie nennt man sowas nochmal? Between the Sheets, irgendwie auf Deutsch. Ja. So
Zwischen den Laken.
Ja, genau, zwischen den Laken sich erzählt wird.
Ja, tatsächlich. Das macht es ein bisschen komisch.
Das fand ich auch spannend. Aber leider geht das nicht darüber hinaus. Und das ist genau schade.
Es ist wie Cassandra, es geht nicht tief genug, finde ich, in bestimmten Sachen. Und ich finde, für mich persönlich hat sich die Logik der Welt nicht so ganz ergeben. Was kann dieser Geist eigentlich? Weil der macht hier mal und das mal, und dann stellst du dir in manchen Szenen die Frage, warum hast du das da nicht wieder gemacht? Da wäre das ja hilfreich gewesen.
Ja.
Ja, die Grenzen. Ne?
Genau,
die
was sind die Grenzen der Welt? Oder
gezeigt.
muss er sich irgendwie aufhören? Kann man das nur einmal pro Woche machen? Also sowas da, das ja. habe ich rausgerissen, weil ich drüber nachdenken musste. Why didn't you do that?
Aber du fandest den doch auch gut, Lenny.
Ich glaube, ich fand ihn von uns allen immer noch am besten. Mhm. Ich glaube, ich sehe hier auch so ein bisschen. Ich sehe diesen Einsatz, diesen Punkt, dass die Familie wirklich auch so ihre Schwächen hat von der Geschichte und auch so, dass es so eine Figur gibt, die wirklich nicht gut schauspielt. Nee. Also für die nicht gut geschauspielt wird. Ja. Ich bin aber trotzdem so, ich erkenne diese Idee wirklich an und ich finde das echt eine tolle Idee und ich finde es auch cool, dass Steven Soderbergh sich da auch so ausprobiert und auch wirklich, dieser Film hat nur 2 Millionen US-Dollar gekostet, also wirklich gar nicht viel und ist in 11 Tagen gedreht worden.
Es ging alles ins Haus wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ich glaube, es ging wirklich ins Haus. Und ich finde
diese geile Decke, die auf diesem
diese Decke, ist auch toll.
Das ist so toll.
Wegen dem Film, wegen der Decke.
Wirklich. Und ich glaube, ich sehe halt so dieses, das ist eine richtig coole Idee. Und ich glaube, das überschattet bei mir noch gerade, dass dieser Film nicht ganz so gut ist. Aber trotzdem, ich finde, er ist auf jeden Fall sehenswert für diese Idee alleine.
Finde ich auch. Der macht schon genug Spaß, dass man den auch mal eben gucken kann und jetzt nicht,
Ja, ich würde auch sagen, man kann ihn mal gucken, wenn man jetzt nichts Besseres zur Auswahl
hat. Aber ich find's crazy, dass das Drehbuch von David Kopp geschrieben wurde, der Jurassic Park geschrieben hat, er hat Illuminati geschrieben, um hier Xena nochmal abzuholen. Er hat Spider-Man geschrieben, er hat Mission Impossible geschrieben, aber auch Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
POV, du bist ein T-Rex. Oh
aber ich find's crazy, dass dieser Mann gefühlt so richtig viele Blockbuster geschrieben hat und dann jetzt so diesen kleinen Film Presence.
Das ist sehr sympathisch.
Finde ich auch. Dann kommen wir aber auch noch zu den Starts der Woche, beziehungsweise einem Film, den wir auf dem Fantasy Filmfest gesehen haben, der für uns das absolute Highlight gewesen ist. Es ist der Film Companion.
Und wir müssen eine Warnung aussprechen. Falls ihr jetzt denkt, oh, das hört sich interessant an, schaut bitte nicht den Trailer.
Überhaupt nicht.
Also, es macht ihn nicht kaputt, aber es nimmt euch doch schon ein bisschen Spaß.
Total.
Ich finde, das ist so komplett, der Trailer ist da leider etwas verräterisch. Ja,
wir werden noch nicht drüber reden, worum es geht.
Nee.
Damit ihr einfach eine beste Erfahrung habt.
Total, also ich kann es wirklich mal minimal anreißen. Ich hatte hier die Handlung aufgeschrieben, aber auch, die habe ich von Wikipedia aufgeschrieben, aber auch da gab es einen Spoiler. Deswegen würde ich einfach sagen, dass ein paar Leute ein Wochenende einen kleinen Trip machen und da passieren sehr skurrile Sachen und es wird blutig und das ist es eigentlich auch schon. Mehr möchte ich nicht sagen, oder?
Ja.
Ein futuristischer
Ein futuristischer Film,
wahnsinnig witzig.
Und vielleicht ein kleiner Ausblick, was uns gesellschaftlich erwarten könnte.
Ja.
Toller Film. Ich finde, das hat sowas von Promising Young Woman, könnte man sagen.
Ja.
Oder es geht zumindest auch um so weibliche Emanzipation.
Total.
Und hat trotzdem aber genug Humor.
Genau, das ist halt auch krass. Dieser Film schafft es super, auch Humor mit Gewalt und ernsteren Themen zu kombinieren.
Die Balance ist perfekt.
Und von den Filmen, von denen wir heute geredet haben, ist das. Und von den Serien ist das der beste.
Auf jeden Fall.
Hat so viel Spaß. Und hat auch.
Und er sieht auch so gut aus.
Ja, er sieht so gut aus. Und ich finde auch, ne, wir haben auch danach drüber geredet, wie begeistert wir alle waren. Und ich finde, der ist für mich schon einer der stärksten dieses Jahres gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
So, ich meine, das Jahr ist noch nicht so lang.
Genau. Aber der steht auf der Liste.
Wow.
Das beste Film des Jahres ist auf jeden Fall schon mal vermerkt.
Das ist auf jeden Fall.
Das hatte so gar keine Aussage. Mein Satz gerade, sorry. Ja, ich dachte irgendwie, wir haben schon so.
Der ist besser als Wolfman.
Der ist besser als Wolfman, ja.
Oh, den hab ich
aber ich kann mir vorstellen, dass er in meinen Top-Filmen
dieses Jahr ist. Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Also da sehe ich den auch.
Ich will den auf jeden Fall auch nochmal gucken.
Also ich glaube, wir können auch schon mal eine Punktzahl. Also, wie wollen wir eine Punktzahl sagen?
9 von 10.
Wir haben alle sagen, wir haben uns auf eine 9 von 10 geeinigt. Und ich glaube.
Ja. Geht ins Kino.
Geht ins Kino.
Hey,
guckt euch keinen Trailer an, sondern den Film.
Der läuft ja seit gestern auch.
Ja.
Also, ne, ihr könnt jetzt, geht einfach nach dem Podcast ins Kino.
Genau, macht es.
Mitternachtsvorstellung oder sonst irgendwo, sondern immer ab ins Kino.
Ja, dann kann man sich noch den Film Maria anschauen. Das ist ein Film, also beziehungsweise ein Biopic über die Sopranistin Maria Callas. Mhm. Und die dieser Film begleitet sie 7 Tage bevor ihrem Tod 1977 in Paris.
7 Tage, eine biblische Zahl.
Ja.
7 Tage im Jahr 77.
Ist das Absicht wegen Maria?
Das ist die Zahl. Das ist die Zahl des Menschen. Ist sie ein Mensch und kein Überwesen?
Und jetzt haben wir den Film interpretiert. Maria wird jetzt auch ein Haus eingebaut und.
ja. Nicht. Obwohl Angelina Jolie auf so einem Bildschirm.
Das würde ich mir auf jeden Fall schon anschauen. Fun Fact übrigens: Letztes Jahr sind damit zwei Filme über Maria Callas erschienen und beide tragen den Titel Maria. Es gibt einmal eine französische und eine US-amerikanische Produktion. Die französische Produktion feierte in Cannes Premiere und die US-Variante in Venedig. Und ich finde, es ist einfach so. Ich finde es auch, das ist, okay. Das ist doch genau wie das Jahr, als zwei Pinocchio-Filme erschienen sind.
Pinocchio. Aber dann frage ich mich immer, was da zuerst da war. Also haben die sich dann einfach gedacht, wir müssen jetzt das auch machen in den USA? Oder?
Ist denn irgendwie runder Geburtstag los? Weil es ist ja 77, wir haben nichts mit der 7, deswegen, keine Ahnung.
Vielleicht ihr Geburtstag, ich weiß es nicht. Aber der Film wurde von Pablo Larraín gemacht und der hat Spencer und Jackie gemacht. Und es passt irgendwie, als ob er so eine Trilogie über denkwürdige Frauen der Geschichte gemacht hat. Irgendwie, spannend. Die nicht zusammenhängt. Und das Drehbuch, das finde ich ganz, ganz crazy, wurde von Steven Knight geschrieben. Da fragen sich jetzt Leute, wer ist das? Der hat zum Beispiel auch schon Drehbücher geschrieben für Allied, für Tabu, für Alles Licht, das wir nicht sehen. Und jetzt kommt das Krasseste: Er ist der Erfinder von Wer wird Millionär?
Nein.
Doch, er hat das Showkonzept geschrieben. Und ich finde, das ist so crazy.
Oha. Einfach so im Finale von Maria sind dann so 1000 Euro Fragen.
sie sitzt einfach bei Wer wird Millionär.
Günther Jauch, der smarteste Mann Deutschlands.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das wurde in der gesagt. Deutschen Verfilmung von Why the Last Man vielleicht.
Nein, das war. Ich liebe es, wenn Marius hatet.
Aber Marius ist der schlauste Mann in Deutschland. Das stimmt.
Nein. Ja, aber nein, es gab doch mal eine Umfrage, wo Leute gesagt haben, wer ist der smarteste Mann in Deutschland? So haben alle gesagt, Günther Jauch.
Ja, naja. Genau, weil er erkennt alle Antworten auf alle Fragen bei Weltmillionär. Scheiß auf alle Leute in der Wissenschaft und sonstiges.
Ich habe die Umfrage Günther nicht gemacht.
Denn er ist jeden Freitag bei mir zu Hause.
Die Umfrage hat es, ne, dann ist es wahr, wenn die Umfrage das sagt.
Das stimmt.
Jede Umfrage stimmt. Günther Jauch alleine.
Günther Jauch hat sich und seine Familie gefragt. Ja,
nichts gegen Günni. Günni hängt da immer mit dem Lulu ab.
Macht heute so viele Spitznamen für irgendwelche Promis. Gibt es da noch einen Start oder war es das für heute?
Das war's für heute.
Wir haben ja auch genug geredet und geblödelt.
Haben wir wirklich.
Ja, so. Guck mal, wir sind richtig blöde rangefangen, so richtig mit schlechter Stimmung. Jetzt gehen wir hier den Lulu raus.
Richtig. Ich hab Heißhunger auf den Döner, Leute, wirklich. Und dann noch ein Eis da.
Wurde die bezahlt von Lulu oder was ist da los? Während Lenny noch sich überlegt, was für eine Soße er auf seinem Döner haben will, könnt ihr uns auf Spotify folgen und uns dort eine gute Bewertung auf allen Plattformen geben. Das hilft uns sehr. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal hier bei Cinema Strikes Back.
Danke dir.
Okay, ciao. Tschüss.
Mit alles
bitte. Mit scharf.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge Xenia Popesco, Marius Stolz, Lennart Schmitz. Redaktion Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt Patrick Hochnadel.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absoluter Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.
Das war ein Podcast von Funk.